kenne ich wahrscheinlich am besten und ich freue mich, bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Ihr kennt sicher Daniel oder einige von euch kennen Daniel. Ich weiß, eigentlich habt ihr ja Daniel eingeladen. Und Daniel braucht nur eine Fahrgelegenheit, ja, und dann musste ich notwendigerweise kommen. Gut, okay. Nee, gut, also, wir versuchen so ein bisschen durch den ersten Teil des Römerbriefs zu gehen. Ich denke, das wird vielleicht durchaus sein, dass es ein bisschen holprig wird, ja, weil der Römerbrief so in, ja, wie viel? 3 Sessions oder so, ja, ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Also aber wir versuchen es einfach mal, mal sehen, was draus wird. Da ich euch so fast nicht kenne, so wo ihr steht, ja, wie viel ihr schon wisst und was kontroverse Themen bei euch sind und was nicht, ja, müsst ihr mir so ein bisschen helfen und Feedback geben. Ja. Entweder mir sagen, so total langweilig, so, ja, so weitermachen, kenne ich alles schon, ja, oder es geht über meinem Kopf oder ich stimme dir nicht mit überein, ja, das macht man dann so. Warte, bis du draußen bist, ja, dann erwische ich dich. Okay. Ansonsten nur ganz kurz vielleicht so, das bessere Teil meiner Familie ist da, ja. Das ist meine Frau Nadja, meine 2 Kinder. Wir haben auch das Vorrecht, da gleich um die Ecke zu wohnen, also nicht in diesem Schloss. Aber gegenüber von dem Schloss, das in Dresden. Wir wohnen an der Elbe, das hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist die schöne Lage, der Nachteil ist das Hochwasser. Aber dafür war das Haus günstig. Wir haben Schwimmwesten und 2 Boote. Gut, okay, zum Römerbrief. Zum Römerbrief. Ja, okay. Was Paulus macht, wenn er Briefe schreibt, er schreibt seine Briefe immer mit sogenannten Lokalcouleur. Das heißt, die meisten seiner Briefe sind also wenig so theologisch so hochtrabend, dass keiner sie versteht, sondern die meisten seiner Briefe sind so prägnant mit Worten, die besonders oder mit Illustrationen, die aus dem Alltag der Leute kommen, wo sie herstammen. Also um ein Beispiel zu geben, ja, wir machen gerade in Dresden gehen wir den Epheserbrief durch und das berühmteste, das herausragendste Teil von Ephesus ist der berühmte Tempel der Diana von Ephesus. Also ein riesiges Bauwerk und im Epheserbrief hat man hauptsächlich Bausprache, also ganz viel. Da ist die Gemeinde gebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, Jesus Christus selbst, der Eckstein. Alle bauen mit, das Ganze wird ein großer Tempel im Herrn. Da fügen Leute Steine zusammen, da wird eine Zwischenwand abgebrochen, Platz gemacht für Neues. Und also ganz viel Bausprache, weil es einfach prägnant ist, wo die Leute so in der damaligen Zeit, die wussten so was, wow, ja, den Tempel, den kennen wir, Gott baut den Tempel in unserer Mitte. So was so ganz Typisches, ja. Philippi ist eine Militärkolonie und das herausragendste oder das dominante, die dominanten Beispiele im Philipperbrief ist Militärsprache. Da kämpft man für die Ausbreitung des Glaubens, da steht man zusammen, da nennt Paulus seine Mitkameraden Mitkämpfer für den Herrn etc. etc. Und so ist es auch im Römerbrief. Und deshalb kommen wir jetzt gleich mal nach Rom. Hier habe ich euch so eine Karte mitgebracht aus Rom, aus einer Kinderzeichnung. Eine Sache werdet ihr bestimmt wieder kennen. Hier ist das Kolosseum, wo also die Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe stattfinden. Hier ist die Wasserzufuhr im großen Aquädukt nach Rom. Hier ist der Ludus Magnus, also da, wo die Gladiatoren trainiert werden. Und hier drüben, da kommen wir gleich dann noch so ein bisschen, ist so ein bisschen das Herzstück von Rom, das Forum Romanum, also Einkaufsstraßen, Einkaufstempel, Gerichtsgebäude, Rednertribünen etc. etc. Und was wir hier gleich sehen auf dem Bild ist auch gleich, worauf die Römer Wert legen, ja, Freizeit. Freizeitgestaltung. Ja, das sehen wir natürlich als allererstes mal hier. ungefähr zu einem, na gut, das ist jetzt schwierig zu schätzen, ja, aber jeden dritten bis jeden zweiten Tag ist in Rom was los. Also es wird nie langweilig, ja. Entweder sind irgendwelche Kämpfe im Kolosseum oder noch viel beliebter, wer hätte das gedacht, sind Wagenrennen. Ja? Deshalb haben wir hier also den großen Circus Maximus. Wenn der voll ist, ist ein Viertel von Rom da. Da muss man sich mal überlegen, ein Viertel, ja, diese riesigen, wahrscheinlich Millionenstadt, ja, ist beim Pferderennen. Ja. Also das sind die Fußballspiele in Deutschland überhaupt nichts dagegen. Ja. Da geht es ordentlich zur Sache. Natürlich, das Bad ist ganz wichtig, deshalb muss ja auch immer frisches Wasser rein zu baden. Ja. Und wer hätte es gedacht, ja, dass daran, ja, vielleicht ein bisschen eine Großaufnahme. Und hier haben wir das Forum Romanum, wo zumindest was übrig geblieben ist. Hier die Reste vom Tempel des Jupiter, hier ein Siegestor, hier vielleicht nochmal so ein bisschen in, ja, so die wichtigsten Gebäude herausgehoben. Und jetzt wird es gleich schon interessant. Diese beiden dominierenden riesengroßen Säulenhallen hier sind Basilikums. Okay. Also eine Basilika, zwei Basilikae wahrscheinlich. Basilikas, ja. Und was ist Basilikum? Nein, was ist eine Basilika? Also nichts zum Essen, ja. Wofür ist eine Basilika da im ersten Jahrhundert? Nee, nicht zum Baden. Dafür sind die Beter da. Auch nicht für Gottesdienste? Auch keine Audienzen? Das macht dann sein Palast, der ist übrigens hier drüben. König wohnt. Hier ist das ganze Teil, ist der Palast. Das ist auch nicht der König, sondern der Kaiser. Achso, hier haben wir es nochmal zum Beispiel. Da haben wir die sogenannte, also das ist 200 vor Christus, haben wir schon vier Basilikas. Ja, Basilika Sempronia, Basilika Emilia, Basilika Opima und Basilika Procia. Ja? Also irgendwie haben die es mit den Basilikas da. Und hier haben wir mal einen Ausschnitt vom Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus. Und hier vielleicht, wer erkennt es? Wofür ist die Basilika da? Nee, das ist Shopping Mall ist auch nicht. Dafür sind die anderen Foren da. Ja? Mal gucken, ob wir irgendwo eine Shopping Mall haben. Nee. Ja, eine Versammlungshalle für einen ganz besonderen Zweck, nämlich für Gerichtsversammlungen. Und Gerichtsversammlungen sind öffentlich und das ist eines der großen Freizeitbeschäftigungen der Römer. Das sieht man auch hier, ja. Die Emporen sind voll. Also der Traum jeder lutherischen Kirche, ja. Das Ding ist voll, 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 ja. Es drückt überhaupt nicht. Der Zeichner hat das absolut akkurat wiedergegeben, ja. Du findest keinen Platz mehr, die Leute drängen sich und hier hat man schon den berühmten Redner, das ist entweder der Anschuldiger oder der Verteidiger, der hält eben gerade eine Rede und will eine Gerichtsverhandlung debattieren. Ja? Und die Leute kommen und hören Gerichtsverhandlungen zu. Das ist eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Ja? Und davon gibt es gleich mehrere in der ganzen Stadt, ja. Und das ganze Ding geht um, ja. Es gibt natürlich die ganz berühmten Oratoren, ja. Wenn Cicero, ja, gegen irgendjemanden wettert, ja, und es gibt was Neues, ja, dann die Massen stürmen dahin, ja. Du findest keinen Platz mehr, ja. Die gucken zum Fenster rein, ja, weil Cicero ist der große Ankläger, ja. Es gibt wieder was Tolles zu hören, ja. Und das Ganze dauert Stunden, manchmal Tage oder Wochen. Also natürlich gibt es eine Pause, die gehen nach Hause, baden zwischendurch, essen etc. Ja. Aber die Gerichtsverhandlungen dauern extrem lang. Hier nochmal von der anderen Seite. Und das ist übrigens nicht das Einzige. Ja. Die Römer sind Redner, sie sind ein redendes Volk. Du kannst hier auch noch auf dem Rostrum, auf so einer Rednertribüne, ja, wird ganz viel gequatscht den ganzen Tag. Es wird debattiert, du kannst deine Meinung sagen, es wird geredet. Und wie das auch wirklich auf dem Bild so ist, die Stadt ist voll, die Stadt ist dickicht und alle Leute hören zu. Da vielleicht nochmal, so sieht es aus. Ja. Hier strömen die Massen rein. So, okay, vielleicht so erstmal bis dahin. Und jetzt das Interessante, ja. Paulus schreibt an die Römer und verwendet in seinem Brief hauptsächlich Juristensprache. Ja. Also der ganze Römerbrief ist eigentlich eine einzige Debatte, ist ein einziger Streit. Ja. Paulus nimmt auch so ganz typisch für die damalige Sprache so diese Redner, wie die Leute damals argumentiert haben oder versucht haben, ihren Gegner zu überzeugen. Ja. Er macht eine Aussage und dann sagt er zum Beispiel, aber dann wirst du mir sagen und ich antworte dir zurück und dann wirst du das Mikrofon nehmen, aber ich sage dir. Das heißt, so eine richtige, das geht die ganzen Kapitel durch, ja, ist, haben wir hier so ein bisschen, oder ist ganz prominent diese Juristensprache. Und sagen wir so, das, was natürlich unser Nachteil ist, dass wir die Juristensprache aus dem ersten Jahrhundert, dass die für uns fremd ist. Ja. Und deshalb ist der Römerbrief auch ein bisschen komplex und manchmal ein bisschen undurchsichtig. Ich habe auch nicht alle Ecken und Kanten verstanden, aber man muss so ein bisschen in die Welt des ersten Jahrhunderts eintauchen, man muss so ein bisschen die Juristensprache kennenlernen, man muss so ein bisschen die Sklavensprache kennenlernen und wenn man das dann weiß, werden einige Sachen lebendiger, eindrucksvoller, deutlicher und man erkennt so langsam den roten Faden. Und das ist so ein bisschen das Ziel für uns. Wir wollen einfach jetzt so durch den Römerbrief durchgehen, wollen versuchen, so den roten Faden von dem ganzen Ding zu erkennen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay, los geht's. Kapitel 1, Vers 1. Paulus. Danke. Ein Sklave Christi Jesu, ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ja, dadurch wird das den Rest des Römerbriefs, wird es um das Evangelium gehen, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, das heißt im Zentrum des Evangeliums steht sein Sohn Jesus Christus. Über seinen Sohn, das Evangelium geht um den Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist nach dem Fleisch nach, das heißt nach seiner natürlichen Geburt her, ist er ein Mensch, er ist ein Nachkomme Davids, gleichzeitig Nachkomme Davids, er hat immer ein Anspiel darauf, dass er der zukünftige König ist. Das kommt die Idee her aus 2. Samuel Kapitel 7, dass ein Nachkomme Davids immer auf dem Thron sitzen wird. Ja, das heißt, immer wenn wir über einen Nachkommen Davids reden, oder wenn zum Beispiel der Blinde ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Barmherzigkeit in mir, dann attributet er ihm oder zeigt ihm einen ganz hohen Titel zu. Ja? Sohn Davids ist gleichzeitig, du bist der Herrscher, du bist der kommende König. Ja? Nach seiner körperlichen Geburt her und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Was das nicht heißt, ist, dass sozusagen aufgrund der Auferstehung Jesus jetzt der Sohn Gottes geworden ist, sondern die grammatikalische Zusammenhang heißt, ist sozusagen das Sohn Gottes in Kraft, muss man in Anführungsstrichen setzen. Jesus war immer der Sohn Gottes, aber mit seiner Auferstehung ist er der Sohn Gottes in Kraft. Ja, also das hat man vorher nicht gesehen. Ja? Vorher war er der Sohn Gottes, aber er hat nicht regiert. Also, oder er hat nicht regiert im Sinne von, er hat nicht die Herrschaft ausgeübt. Er hat nicht zu Rechten des Vaters gesessen, sondern er kam als demütiger Messias. Und du hast es überhaupt nicht angesehen, dass er der kraftvolle Messias ist. Abgesehen davon, dass er hin und wieder gewisse Wunder und Zeichen getan hat. Aber mit seiner Auferstehung hat Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt und jetzt ist er der Sohn Gottes in Kraft. Ja, okay. Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glauben oder zur Hingabe an den Glauben unter allen Nationen. Das wird ganz wichtig sein, was jetzt gleich kommt. Was Paulus nämlich sagt, ist, dass der Glaube oder die Hingabe an den Glauben ist etwas, was allen Nationen, nicht nur den Juden, nicht nur den Heiden, sondern was rundherum für alle Nationen gilt, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufene Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was hier übrigens Paulus macht, ist, er gibt den römischen Gläubigen Attribute aus dem Alten Testament, was ursprünglich für Israel galt, nämlich, dass sie ein Volk der Heiligen sein sollen, dass sie geliebt sind von Gott. Diese Attribute gibt er jetzt sowohl Juden, die glauben, als auch Heiden, die glauben. So. Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer allen wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das heißt, die Leute, das hat man in der ganzen Welt bekannt gemacht, dass, oder hat man davon gehört, dass es da Christen gibt, die Christus nachfolgen. Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möge, zu euch zu kommen, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch auch eine geistliche Gnadengabe mitteile. Das heißt, Paulus hat sich danach gesehnt, unter den römischen Christen zu dienen, um euch zu befestigen. Das heißt aber auch, um bei euch mitgetröstet zu werden. Das ist schon mal ganz interessant. Der Apostel kommt nicht nur, um zu dienen, sondern er erwartet auch, dass Dienst oder dass die Gemeinschaft so herzlich ist, dass er ebenfalls etwas, was Lebendiges von den Römern erfährt. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Ich will aber nicht, dass ihr euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte. Die Idee ist, dass Paulus in Rom evangelisiert, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Nicht-Griechen, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Das heißt, was wir hier immer sehen, ist immer so ein bisschen, Paulus in seinen Gebeten bringt meistens so ein bisschen das, was in der Zukunft, was er in der Zukunft aufgreifen wird, so ein bisschen schon mit rein. Worum es ihm geht, ist das Evangelium, was die Verheißung für Juden und Heiden ist. Alle Nationen haben daran Anteil. Denn ich schäme, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das heißt, die Idee ist, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist erstmal, normalerweise müsste man sich dem Evangelium schämen, denn es ist eine idiotische Botschaft. Ja, es ist wirklich eine idiotische Botschaft. Die Botschaft nämlich ist, dass ein Gekreuzigter dir ewiges Leben schenkt und dich mit dem allmächtigen Gott versöhnt. Und ein Gekreuzigter im ersten Jahrhundert ist der absolute Loser. Ja, der Gekreuzigte ist der Verlierer. Also Kreuzigung war ja die Todesstrafe für entweder Räuber, Mörder oder Rebellen gegenüber dem Staat. Und hauptsächlich auch die Römer durften, es gibt nur ein oder zwei Beispiele in der antiken Geschichte, wo ein römischer Bürger gekreuzigt würde. Und alle Welt hat sich aufgeregt, ja, wie man so eine Gemeinheit zulassen kann. Ja. Normalerweise wurden nur Sklaven oder die unteren Schichten der Gesellschaft gekreuzigt und dann immer an öffentlichen Plätzen, um die Schande und den Scham so groß wie möglich zu machen. Und dann wurden die Leute wurden auch nackt gekreuzigt, entweder öffentlichen Plätzen oder an einer Straße, wo viel los ist. Leute sind da vorbeigegangen und jeder, der eine Kreuzigung miterlebt hat, hat erlebt, das ist so furchtbar und es hat nicht nur von den Schmerzen her, sondern das ist so schrecklich vom Scham her, ja, dass die Schreiber von antiken Werken in der damaligen Welt das Wort Kreuzigung bewusst vermieden haben. Ja, sie haben immer, du findest das Wort Kreuzigung fast nicht wenn du einfach mal in Google eingibst und sagst, ich möchte mal jetzt keine Ahnung gucken, wo Kreuzigung denn sonst so vorkommt in der antiken Literatur, ja. Die Leute wollten ihre Literatur nicht beschmutzen mit so einem schmutzigen Wort. Deshalb haben die dann geschrieben, er erlitt die Sklavenstrafe. Zum Beispiel schreibt Suetonius über Jesus Christus, er erlitt die Sklavenstrafe unter dem Kaiser Tiberius. Das heißt, man hat das Wort Kreuzigung vermieden, weil wenn ich euch mal so richtig beleidigen will, ja, wenn ich die Versammlung hier auflösen will und alle nach Hause schicken will und wir sind im ersten Jahrhundert, würde ich sagen, Kreuzigung, Kreuzigung, Kreuzigung. Ja, und ihr alle würdet die Flucht ergreifen und würden sagen, ja, das ist ja, ja, also P25 oder so, ja, der benutzt das F-Wort viel zu oft. Ja, also es ist ganz schmutzig, schmutzig, das Wort zu sagen. Ja. Das heißt, die Idee, dass ein Gekreuzigter dich mit Gott versöhnt, ist eine irrsinnige Botschaft. Ja? Und Paulus sagt aber, ich schäme mich dieser irrsinnigen Botschaft nicht, weil Gott hat es gewollt, dass ausgerechnet in dieser Botschaft die Kraft Gottes ist für diejenigen, die es glauben. Ja? Also Gott kommt mit seiner übernatürlichen Kraft und rettet jemanden und gibt jemanden ewiges Glücklichsein, ja, unvorherstellbare Zukunft, aufgrund dessen, dass man einfach dieser Botschaft glaubt. Okay. Sowohl, und jetzt merken wir gleich, das ist was ganz wichtig ist, das wird uns durch den ganzen Römerbrief begleiten, sowohl den Juden zuerst, als auch dem Griechen. Es geht immer, die Story, ich weiß nicht, vielleicht interessiert sich überhaupt nicht. Ja, du sagst so, was interessiert mich der Jude? Ja, sorry, das ist Römerbrief, ja. Römerbrief ist ganz wichtig, es wird darum gehen, Juden und Heiden. Alle zusammen sind sowohl unter dem Zorn Gottes, haben vor Gott vollkommen versagt und beide werden durch das gleiche Evangelium mit Gott zusammen versöhnt. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Was der Vers so viel sagt, ist, kannst du das gleich erklären? Am Evangelium wird man sehen, dass Gott absolut gerecht ist. Du wirst es sehen, dass Gott ein sogenannter unparteiischer Richter ist. Jetzt geht es schon los mit der Gerichtssprache. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir befinden uns ja fast so ein bisschen in einer Basilika. Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart werden. Gleich wird man sehen, ja, dass Gott kein Richter ist wie in der damaligen Zeit. Vielleicht kann ich euch mal, lass ich mal ganz kurz was zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Die römische Gesellschaft war eine Klassengesellschaft mit einer ganz großen Hierarchie. Ja. Es gab die Leute, die viel Geld hatten. Und dann gab es die Leute, die arbeiteten für Verdi. Nein. Aber es ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich, ja. Reichtum hat dich in eine Klassengesellschaft der Ehre und der Noblesse erhoben. Ja? Wenn du nichts besaßt, warst du vielleicht im besten Fall ein freier Bürger, ein Handwerker und im schlimmsten Fall ein Sklave. Rom war voll von Sklaven und wir sehen an Bildern, an antiken Bildern, wie sehr man, die Leute hat man gleich eingeteilt. Heute ja, also wir leben so in der Luft der Aufklärung, vieles ist auch ganz gut daran, ja. Wir sehen, für jeder ist erstmal für uns jeder Mensch gleich wert. Wir haben immer das Gefühl, wir sind erstmal eigentlich auf derselben Ebene, egal ob du jetzt Skoda oder VW fährst. Ja. Und hier aber sieht man an den meisten Bildern, ja, geh in ein Museum, geh nach Rom und du fragst dich, was immer diese kleinen Menschen sollen. Dieser den hier? Dieser kleine Mensch? Das ist kein Kind, das ist ein erwachsener Sklave. Der wird klein dargestellt, weil er gering angesehen ist. Geringer Status in der Gesellschaft, nichts wert, ist ein lebendiges Werkzeug. Währenddessen das hier oben ja mit Kronen begrenzt ja die freien Bürger Roms sind. Und hier muss man sich das einfach nur mal vorstellen. Stell dir mal vor, also ich zeige dir zwei Bilder. Die Künstler drücken den Wert der Gesellschaft aus. Die drücken aus, wie es den Leuten der damaligen Zeit, wie die Leute der damaligen Zeit gesehen haben. Äußerlich hätte dieser Mann und den nächsten Mann vielleicht gleich ausgesehen. Aber wie man sie porträtiert, stellt ihren Status innerhalb der Gesellschaft dar. Guckt euch mal den an. Gebeugte Haltung, klein, bedrückt. Du siehst ganz wenig vom Gesicht. immer so ganz an Rand gedrückt auch noch vom Bild, ja. So gehört eigentlich, man will ja sagen, das ist eine Feier und die tischen ordentlich auf, aber der Sklave wird richtig in die Ecke gequetscht, gehört eigentlich überhaupt nicht richtig dazu, ja. Okay, jetzt zeige ich euch das nächste. Marcus Holconius Rufus, ja, aus der berühmten Holconius-Familie aus Pompeji. Das ist die Stadt, die am Vesuv die untergegangen ist. Ja. Guckt euch seine Körperhaltung an. Ja, das ist einer der Noblesse, das ist einer der Leute in Pompeji, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Status haben, das ist einer der Adligen. Das ist übrigens einer der Richter. Ja, wenn du einer der Adligen bist, aus der Adelsfamilie, ist einer deiner Ämter, die du begleitest, nicht weil du es bezahlt kriegst, sondern weil du die Ehre willst, ist zum Beispiel das Richteramt. Ja. So, stellt euch mal vor, dieser Mann richtet und einer aus seiner Klasse, ja, verklagt einen Sklaven. Wer gewinnt in der Gerichtsverhandlung? Ohne Frage, ja. Deshalb gibt es in der damaligen Gesellschaft fast nie, so gut wie nie, es klagen fast nie Leute aus unterschiedlichen Schichten einander an. Weil es ist von vornherein festgelegt, wer gewinnt. Ja. Wenn ein kleiner freier Bürger, der nichts Besonderes ist und hat, ja, einen erfolgreichen Prozess führen will gegen jemand, der höher über ihm steht, wird er Folgendes machen. Er wird zu seinem Patron gehen, er wird zu seinem Papa gehen, er wird zu seinem Mafia-Boss gehen, dem er dient und sagt, du pass mal auf, der hat mir mein Haus niedergebrannt. Ja? Würdest du für mich in den Gerichtsprozess gehen? Ja? Und wenn der ein Interesse daran hat, seinem Konkurrenten zu schaden, wird der Höhere anfangen, gegen ihn einen Gerichtsprozess anzufangen. Ja? Aber niemals auf unterschiedlichen Ebenen. Und Richter in der ersten Jahrhundert sind generell korrupt. Es geht meistens darum, wer bezahlt das meiste Geld oder wer. Du kannst niemanden, stell dir mal vor, der ist ein Richter und zwei Familien bekriegen sich. Ja? Der wird sich genau überlegen, ja, wen er schuldig spricht und wen er nicht schuldig spricht, weil das Ding kommt irgendwann mal auf ihn wieder zurück. Ja? Er braucht wahrscheinlich mal die Hilfe später der einen oder der anderen Familie, um selbst ein anderes hohes Amt einzunehmen, ja? Um eine Ehrung zu kriegen oder so. Das heißt, die Richter sind im ersten Jahrhundert normalerweise korrupt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, ja? Wo zum Beispiel Städte Inschriften machen, wo sie eine große Tafel am Theater anbringen und sagen, der und der Mann, unser Holconius Rufus, ja, war von dem Jahr zu dem Jahr Richter, er war ein gerechter Richter, er war unparteiisch, hat immer Recht und Recht gesprochen. Das ist eine Ausnahme. Deshalb, wenn es das mal gibt, wow, ja, wird gleich wird da für den Werbung gemacht, ja, wie besonders der war. Und hier haben wir die Sache, ja, dass Paulus von Anfang an das gleich kommt und sagt, Gottes Gerechtigkeit muss gleich offenbart werden. Er ist der absolut gerechte und faire Richter. Es wird bei ihm, darauf kommen wir gleich, kein Ansehen der Person geben. Ja. Es wird niemand kommen, der zu ihm kommt und sagt, hey, Allmächtiger, wir sind doch Buddies, ne? Du bist jetzt doch auf unserer Seite. Und Gott wird sagen, ich bin absolut unparteiisch und ich werde Recht und Gerechtigkeit sprechen, nach dem, wie die Faktenlage ist und nicht nach persönlichen Vorurteilen oder wen ich mehr oder weniger mag. Ja. Und das wird gleich ziemlich scary. Das wird gleich ziemlich unangenehm. Ja. Für einige Leute, die denken, dass sie irgendwo bei Gott ja einen Stein in der Tasche haben oder dass sie irgendwo bei Gott ja was gut haben. Gottes Gerechtigkeit wird gleich offenbart werden. Aus Glauben zu Glauben, die Idee her ist, Gott wird gleich zeigen, dass er sowohl, man weiß eigentlich schon, was es kommt, ja, man weiß eigentlich, wen Gott schon anspricht, dass er sowohl die Juden aus Glauben rechtfertigen wird und die Heiden aus Glauben rechtfertigen wird. Und wer nicht glaubt, gleichermaßen vor Gott steht. Und gleich wirst du den Gegner hören, der gegen Paulus wettern wird und sagen wird, Das kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, dass der Jude auf derselben Ebene steht wie der Heide und Gott ihn auf demselben Maßstab richten wird. Und die große Überraschung wird sein, sagt Paulus, doch. Kein Unterschied. Gott macht keinen Unterschied. So, okay, aber gleich kommen wir hin. Gottes Gerechtigkeit wird gleich geoffenbart werden. Aus Glauben zu den Juden, Glauben zu den Heiden, so wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die Idee aus dem Buch von Habakuk, wo das endet damit, dass Habakuk sagt, könnt ihr euch daran erinnern, Habakuk, wo das Habakuk prophezeit oder Gott prophezeit zu Habakuk, dass was ganz Schlimmes passieren wird, die Babyloner werden kommen, ja, und am Schluss gibt es diesen berühmten Satz, ja, den die Christen ganz besonders mögen, völlig egal, ja, ob meine Ställe voll sind oder leer sind, ob da Kühe drin sind oder nicht drin sind, ja, ich werde dem Herrn, mein Gott, vertrauen und mich an ihm freuen, ja. Und diese Idee aus dem Buch Habakuk, ja, nimmt Paulus und sagt, das ist jemand, der glaubt, ja, das ist jemand, der Gott vertraut. So leben gerechte Leute. Es hat was mit Vertrauen, es hat was mit Glauben zu tun. Hat nicht was mit Vorrecht zu tun, sondern hat was mit Hingabe an Gottes Verheißung zu tun. Okay. Jetzt kommt die Begründung. Woran sehen wir die Gerechtigkeit Gottes? Im Vers 18. Wie lange machen wir heute eigentlich? Bis 10, okay. Mit einer Pause wahrscheinlich. Zustimmung. Wie ihr möchtet. Okay, ihr sagt mir einfach Bescheid. Also, okay. Ja, dann. So. Denn heißt immer, ich erkläre euch jetzt, was ich gleich meine, ja, mit der Gerechtigkeit Gottes. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen geoffenbart werden. Vielleicht machen wir jetzt mal Folgendes. Ich habe euch 20 Kopien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Naja, mal sehen. Also wer sich mag, muss vielleicht zusammen. Zusammen da reingucken. Ich habe euch in diesem Zettel hier. Ah, super, danke. Okay, was ich euch hier gemacht habe, ich habe euch, das ist unsichtbar in eurer Bibel, aber es wird gleich sichtbar, ich habe euch die Struktur aufgezeigt. Paulus argumentiert mit einer gewissen Struktur und hier ist die Rechtssprache drin. Das, was ich euch gemacht habe, ist, man hat im Vers 18, hat man die Strafe des Richters, die gerechte Strafe des Richters, die der Richter ankündigt, aufgezeigt. Das heißt, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Ja. Übrigens, sein Zorn ist, ich meine, das ist für uns manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Vielleicht können wir darüber gleich kurz was sagen. Ja, Zorn hat nichts damit zu tun, dass Gott so eine schlechte Charaktereigenschaft hat oder unberechenbar ist oder so leicht reizbar ist, sondern die Idee vom Zorn ist, ich vergleiche das mal mit folgender Sache. Hast du schon zum Beispiel irgendwo mal öffentlich irgendwo an der Bushaltestelle gestanden oder so und du hast jemanden gesehen, wie zum Beispiel so ein Zwölfklässler, ja, so ein Zweitklässler drangsaliert, ja, der den haut, der den Rucksack wegnimmt, ja, ärgert an den Ohren zieht, ja, und was war deine Reaktion, deine innerliche Reaktion? Ja. Hoffentlich so ein Stück so, du möchtest den Zwölfklässler an die Kehle springen, ja, für seine Ungerechtigkeit, die er macht, ja. Man kann es ja auch mal, sag mal so noch ein bisschen weiter treiben. Was ist, wenn du jemanden siehst, ja, einen Erwachsenen, der ein Kind schlägt oder drangsaliert oder ja, ihm Böses antut? Ja, manchmal guckt man so Filme an, wie das so manche Ungerechtigkeit im Fernsehen, ja, und dir steigt die Wut hoch. Ja? Ja, das ist die Idee so ein bisschen von Gottes Zorn. Es ist dieses gerechte Empörtsein, dieses Gerechte eingreifen müssen aufgrund von der Boshaftigkeit mancher Menschen. Ja. Und wenn Gott das nicht hätte, ja, wäre er ein furchtbar ungerechter und schlimmer Gott, weil es würde bedeuten, dass er das Gute nicht schätzt, ja, dass er nicht weiß, wie man Gutes beschützt. So. Und wenn hier steht über Gottes Zorn, ja, es ist die Idee, dass sein gerechtes Begehren gegen Bosheit wird jetzt offenbar. Das ist schon die letztendliche Strafe, wird hier angekündigt. Und jetzt benutzt Paulus dieses griechische Wort diotie, dieses Wort weil, was ich hier so rot gemacht habe. In rot schreibt, was jetzt rot schreibt Paulus, es kommt aus der Gerichtssprache, rot kommt der Grund, warum er diese Strafe überhaupt erlässt. So, wir haben also, weil sie die Wahrheit durch ungerechtig niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Ja, dann gehen wir einfach ein Stück weiter in derselben Spalte nach unten. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern ihren Überlegenheiten in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das heißt, Der Hauptanklagepunkt ist welcher? Was ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt, nach Paulus? Ja, genau. Du kennst Gott, jeder Mensch hat also ein innerliches Überzeugtsein, wer Gott ist. Aber du weigerst dich, oder der Mensch weigert sich, Gott zu ehren. Das ist der Hauptanklagepunkt. Das ist der Hauptanklagepunkt, worauf alles andere dann passiert. Und dann passiert Folgendes. Aufgrund der Hauptanklage legt Gott diesen Menschen eine temporäre Strafe auf. Er gibt sie in gewisser Weise, noch bevor die letztendliche Verurteilung kommt, gibt er sie als eine, was es ist, so ähnlich wie, du bist schuldig und der Richter sagt, okay, erstmal so Gemeinschaftsstunden machen, ja, so, keine Ahnung, Feuerwehrhaus kehren oder Unkraut zupfen an der Haltestelle, ja, es gibt so erstmal eine temporäre Zwischenstrafe, ja. Und was ja Gott macht ist, er sagt, aufgrund dessen, dass die Menschen es sich weigern, Gott zu erkennen, gibt er sie hinüber zu einer Strafe. Und die Strafe ist immer adäquat des Verbrechens. Das heißt, im Vers 24 sagt er, der erste Grund ist, darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Seht ihr das Wort schänden? Das Wort schänden ist das Gegenteil von ehren. Das sieht man auch dann im Griechischen, sozusagen dasselbe Wort, nur das Negative da dran gesetzt. Also zu verunehren. Weil sie Gott nicht ehren wollten, sagt Gott, hat Gott sie übergegeben und hat Gott gesagt, okay, du willst mich nicht ehren, dann nimm deinen Körper und entehre ihn. Und er in gewisser Weise entlässt sie und schiebt sie fast ein Stück auch noch dahin, ja, dass sie das tun. Und worum es hier natürlich geht, in diesen ihre Leibe untereinander zu schänden, sind sexuelle Sünden. Hauptsächlich im Text Homosexualität. Ja. Und die Idee ist, Homosexualität ist eigentlich so unnatürlich. Ja. Jeder weiß, wer sich einfach nur die Biologie, die Anatomie eines Menschen anguckt, weiß, dass ein Mann und eine Frau zusammengehören. Ja. Und hier gibt es zwei Männer oder zwei Frauen. Und eigentlich musste der Mensch ja mit der klaren Verstandes ist irgendwie sagen, das passt nicht, ja, wie kann man? Also es ist irgendwie so, das ist so verkehrt. Ja. Und Gott sagt, normalerweise müsstest du gucken, wow, der allmächtige Gott existiert und die Menschen müssten ihn normalerweise ehren, ihn anbeten, sie machen es aber nicht und in uns müsste eigentlich diese Reaktion kommen, das ist so verkehrt, das ist so schief, ja, Gott nicht zu ehren, das ist ja schlimm. Ja. Und Gott sagt, okay, sie wollen mich nicht ehren, also gebe ich sie hin in die Unehre. Ja. Sie sind so schlimm, sie sind so verdreht, dass ich sage, okay, gut, dann verdreht euch selbst. Okay. Und dann geht's, und dann macht er das dreimal. Dreimal gibt es eine Anklage und dreimal gibt es eine temporäre Strafe und dann gibt es das letztendliche Urteil. Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandeln und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Darum hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaft. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr, okay, jetzt haben wir einfach nochmal die Erklärung, haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind ihre Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Vers 28, und wie sie es nicht gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Hier haben wir schon wieder dasselbe. Die Strafe entspricht dem Verbrechen. Die Leute wollen über Gott nicht nachdenken, sie wollen ihn nicht in ihren Gedanken haben, dann sagt Gott, okay, dann nimm deine Gedanken und denk allmöglichen Unsinn. In dem verworfenen Sinn zu tun, was eigentlich nicht normal ist. Erfüllt mit Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mut, Streit, List und Tücke, etc., 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 unbarmherzig. Und dann kommt das Schlussplädoyer. In Vers 32 haben wir Schlussplädoyer. Obwohl die Menschen Gottes Rechtsforderung kennen, das heißt, es gibt eine klare Ansage, was eigentlich dran ist. Und obwohl die Menschen wissen, dass die Verkehrsregel 30 heißt, ja, und sie bewusst dagegen tun, kommt das Schlussplädoyer. Man muss sich vorstellen, in Basilika, der Richter spricht das Wort. Die Menschen sind würdig des Todes. Und das ist eine typische Floskel aus der Gerichtssprache der damaligen Welt. Ja, also es gibt so Standard, wie nennt man das denn? So Standard-Szenarien, ja, im Gerichtssaal. Also wenn du in Deutschland in den Gerichtssaal gehst, ja, der Richter kommt rein, der sagt, alle aufstehen, reicheln die Stühle, ja, alle steht, der Richter setzt sich, bitte setzen, dann sagt er im Namen des Volkes und dann am Schluss sagt er nochmal im Namen des Volkes, haut mit seinem Hammer da drauf und dann dürfen alle aufstehen und rausgehen. Also es gibt so Standardsachen, die im Gericht passieren. Eine Standardsache, die im Gericht passieren, ist das letztendliche Urteil, ja, unumkehrbar. Der Richter hat gesprochen, Schluss aus alle, gibt nichts mehr zu diskutieren. Gerichtsverhandlung ist fertig. Und das ist diese Phrase, sie sind würdig des Todes. Das kennen wir schon irgendwoher. Ich habe es hier irgendwo schon mal drauf, genau. Entweder ihr wisst, ihr erinnert euch noch, oder ihr lest da. Wo kommt das schon mal her? Haben wir das schon mal in der Bibel gesehen? Im Neuen Testament.
Kann ich schnell mal fragen?
Ja.
Also das ist eigentlich
Keine Ahnung. lass uns mal ganz kurz gucken, wo haben wir das denn hier? Die Ohrenbläser im Vers 30. Das ist in der Tat eine komische Übersetzung. Achso, verleumde. Wahrscheinlich geht es so in die Richtung. Ja. Ja, so ungefähr in die Richtung geht's. Okay. Todesurteil, wo kennen wir das schon mal her? Aus der Verhandlung von Jesus. Ja, als Jesus von dem jüdischen Sanhedrin, also von der jüdischen höchsten Gerichtsbarkeit, bevor er zu Pontius Pilatus überliefert wird. Hier habe ich es in Matthäus Kapitel 26. Haben die Juden in der Gerichtsverhandlung in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja, weil Jesus, bevor er Pontius Pilatus ausgeliefert wird, kommt er vor dem jüdischen Hoherat. Das ist die jüdische Gesetzgebung und das jüdische Gericht gleichzeitig. Ja. Und der Priester, nachdem sie nirgendwo Zeugen laden und die widersprechen sich und die kommen nirgendwo hin, ja, hat der hohe Priester die Nase voll und er sagt, ich habe eine Idee. Ja, er sagt, ich beschwöre, und völlig gegen die normalen Regeln, weil normalerweise ist, du hast den Ankläger, der bringt die Anklage vor, dann hast du Zeugen, die sagen, das stimmt, und dann hat derjenige, der da angeklagt wird, die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Ja? Und völlig gegen jede Regel, ja, also wenn du den Matthäus liest, ja, oder Johannes Evangelium, jeder, der das römische Gerichtsbarkeit kennt, reißt sich die Haare aus und sagt, es ist eine Katastrophe, es ist eine Ungerechtigkeit, was machen die da? Ja? Und der Hohepriester sagt, okay, macht was völlig regelwidrig, er versucht sozusagen den Angeklagten selber dazu bringen, sich zu belasten. Ja? Und er sagt, ich beschwöre dich beim allmächtigen Gott, sage mir, ob du der Messias bist. Ja? Und Jesus ergreift seine Chance und sagt, du wirst ja, den Sohn des Menschen kommen sehen, zur Rechten Gottes, ja, zu fahren in der Macht und Herrlichkeit. Das ist ein Zitat aus Daniel 7, ja, wo der Messias beschrieben wird, bezieht er auf sich. Der hohe Priester ja, zerreißt seine Kleider und sagt, was denkt ihr? Ja? Und alle sagen, er hat Gott gelästert. Und dann kommt der Tod, dann kommt der Spruch, dann kommt die Verurteilung des jüdischen Hohen Rates. Was denkt ihr? Und alle sagen, er ist des Todes würdig. Und das ist die Gerichtsverhandlung zu Ende. Die wurde Pontius Pilatus überliefert. Und das haben wir hier auch. Ja? Wir haben hier im Vers 32, Gott sagt, sie kennen Gottes Rechtsforderung und trotzdem tun sie es. Sie sind des Todes würdig. Also die Gerichtsverhandlung geht schlimmer aus. Todesstrafe. Todesstrafe. Für jeden Menschen. Und es ist so schlimm, deshalb kommt noch so ein Schlusssatz. Die Leute, die eben gerade verurteilt werden, sie sind nicht nur schuldig, weil sie es selber machen, sondern haben auch noch Wohlgefallen daran, an denen, die es tun. Ja? Also du siehst einen Verbrecher und sagst auch nicht nur, oh, du bist der Verbrecher, es tut dir noch nicht mal leid, ja? Sondern sie applaudieren sich auch noch gegenseitig. Ja? Der eine bringt den anderen um und da ist null Reue da, sondern sie haben auch noch Gefallen daran. Ja? Und damit will Gott einfach sagen, das Todesurteil ist absolut gerecht. Absolut gerecht. Jetzt kommen wir uns zum ganz Persönlichen. Ja? Wir sitzen ja hier und tun so, als geht es uns nichts an. Ja? Das ist der Römerbrief, nicht der Vortrag. Ja? Das ist deine Gerichtsverhandlung. Das ist meine Gerichtsverhandlung. Ja? Hätten wir Christus nicht, hätten wir die Barmherzigkeit Gottes nicht, ja, das muss man erstmal sich setzen lassen, ja. Ich weiß, wir lassen es uns nicht so gerne an uns ran, ja. Aber bevor die gute Nachricht kommt, ja, muss die Wahrheit rankommen, ja. Bevor die Begnadigung kommt, musst du wissen, wovon du begnadigt wurdest, ja. Wenn wir vor Gott stehen würden, ja, ohne die Gnade von Jesu Christi, Gott sagt, das wäre dein Urteil. Ja, Todesurteil. Absolut gerechtes Urteil. Würdig des Todes. So, aber ganz schnell. ja, damit wir nicht depressiv werden. Zum, ja, zur guten Nachricht, zur guten Nachricht. Würdig des Todes. So, und jetzt ist ja, das ist völlig interessant. Jetzt muss man so, muss man Folgendes machen, ja? Was Gott eben gerade argumentiert hat, würde der Jude, hat hier eben gerade zugeguckt und hat die Gerichtsverhandlung mitgekriegt und hat gesagt, yes, 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 jetzt hau den Heiden eins rein, jawohl, ja. So, diese bösen Götzenanbeter, ja, sie haben Gott nicht geehrt, ja, im Gegensatz zu uns, ja. Sie haben anderen Göttern nachgefolgt, ja, lieber ein Bildnis von Gott angebetet als dem echten Gott, ja. Hau rein, Halleluja, ja, die ganze Mannschaft der Juden brüllt, ja. Die hören auf, den müssen Sie sich vorstellen, ja, die sitzen auf den Rängen, Gott verurteilt die Heiden, ja, und die Juden jubeln und sagen, jawohl, hau den eins rein, ja. Jetzt kommt die böse Überraschung. Im Kapitel 2. Jetzt dreht sich nämlich plötzlich der Richter um. Zu denjenigen, die eben gerade riesig gejubelt haben. Und er sagt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen. Und o Mensch ist die Standardformulierung für, o Mensch heißt, du Angeklagter. Ja, also das ist eine Gerichtssprache. Wenn jemand im Gericht bist und jemand sagt, o Mensch oder du Mensch, bedeutet das, du bist der Angeklagte. Ja. Eben gerade, die Juden, die saßen auf den Rängen, die haben geklatscht, die haben gejubelt, die haben sich angefeuert. Ja. Der Richter dreht sich rum und sagt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen. Angeklagter. Jetzt dreht er die Anklage rum. Plötzlich wird es ganz still im Saal. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Die Juden haben nämlich die Heiden gerichtet. Denn der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber dies, o Angeklagter, der du richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das heißt, die Idee war eigentlich, die Güte Gottes mit dem jüdischen Volk war nicht dazu da, dass das jüdische Volk sagt, wir sind die Helden der Welt. Sondern sie war eigentlich dazu da, die Güte Gottes als etwas zu sehen, was sie sagt, wir haben es eigentlich nicht verdient und ihr solltet zur Buße führen. Und sie hat aber nicht zur Buße geführt, sondern sie hat zur Arroganz geführt. Ja. Man muss sich ja im Hintergrund haben, ja, wie die Juden im ersten Jahrhundert gedacht haben, ja, als Johannes der Täufer gekommen ist, ja, und gepredigt hat. Könnt ihr euch daran erinnern, was er gesagt hat? Er hat zu den Leitern, zu den Lehrern, zu den Vorbildern der Nation gesprochen und hat gesagt, warum denkt ihr, dass ihr dem Zorn Gottes entflieht? Könnt ihr euch daran erinnern? Warum denkt ihr das? Das heißt, wir wissen, wie die Juden im ersten Jahrhundert gedacht haben. Sie haben gedacht, der Zorn Gottes ist eine prima Sache, weil er trifft die Heiden, aber nicht mich. Ja? Man muss ja auch wissen, ja, dass Juden und Heiden sich im ersten Jahrhundert nicht vertragen haben. Ja? Das war wie heute, keine Ahnung, Israel und Palästinenser. Ja? Die konnten nicht auf derselben Straßenseite miteinander gehen. Wer so mal vielleicht... So ein paar Historiker aus dem ersten Jahrhundert liest, es gab ständig Knatsch zwischen diesen beiden Volksgruppen. Die haben sich regelrecht in Bürgerkriegen miteinander bekriegt. Ja? In Alexandria, also Juden waren überall in der Welt. Und die meisten Juden haben nicht in Judäa gelebt, sondern die meisten Juden, also ungefähr, es gab, also Schätzungen sind ungefähr, es gab ungefähr 7 Millionen jüdische Leute zu der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, ungefähr 10% der Weltbevölkerung. In Judäa hat nur 1 Million gewohnt. Die restlichen 6 haben außerhalb von Judäa gewohnt. Unter anderem 1 Million in Alexandria, nicht ganz, das stimmt nicht, ich nehme alles zurück. Unter anderem die größte Anzahl von Juden außerhalb Palästinas in Alexandria. In Alexandria hat es Bürgerkriege gegeben zwischen den Alexandrinern, die Stadtrecht hatten, und zwischen den Juden, die kein Stadtrecht hatten. Die Juden wollten es unbedingt haben und die Alexandriner haben gesagt, wenn du Stadtrecht haben willst, dann betet die Götter der Stadt an. Und die Juden haben gesagt, wir wollen das Stadtrecht, aber euren bescheuerten Götter beten wir nicht an. Ja? Und dann haben die sich richtig, es gab richtig Tote. Ja? Und der Kaiser hat damit gedroht, die Legionen nach Alexandria zu schicken und alles platt zu machen. Ja? Bevor die sich in die Reihe gekriegt haben. Und das war Tagesordnung. Ja? Die haben sich gehasst. So, das ist interessant fürs Verständnis. Die freuen sich nämlich gerade und sagen, haut den eins rein, unser Gott, jawohl. Und Gott dreht sich rum und sagt, du auch. Ja. Sie sich zur Buße leitet. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen. Das ist eine Anklage, die ganz typisch ist aus dem Alten Testament. Gott sagt immer wieder, ich gebe euch das Gesetz, aber ihr habt einen hartnäckigen Nacken. Ja, kaum zu drehen. Ja, ganz hartnäckig. Unbußfertiges Herz, Störrigkeit, häufst du dir selbst an, Zorn für Zorn, am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht Gottes. Das heißt, was Paulus ja macht, er sagt eben gerade, dieses Urteil, das ich eben gerade über die Heiden gesprochen habe, trifft euch, Juden, auf dieselbe Art und Weise. Der gerechte Gottes, der einem jeden vergelten wird nach den Werken, denen, die mit Ausdauer in guten, das ist ganz wichtig. Hier kommt wieder die Idee her, Achtung, ganz wichtig, ne? Der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Gott ist absolut gerecht, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Ohne Gott hat kein Ansehen der Person. Gott ist der gerechte, faire Richter. Denen, die mit Ausdauer im guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, denen gibt Gott ewiges Leben. Das gute Werk ist in der Einzahl. Es geht nicht um gute Werke in der Plural, sondern es ist ein gutes Werk in der Einzahl. Ist mit wahrscheinlich, manche Sachen sind ein bisschen schwierig, aber es ist mit Wahrscheinlichkeit ein Hinweis auf das gute Werk, was Gott in Christus getan hat. Das heißt, die Idee ist, dass derjenige, der auf Christus vertraut und deshalb die Ehre Gottes sucht, denen gibt Gottes ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt sind und der Wahrheit ungehorsam sind oder die Wahrheit nicht glauben, das heißt das Evangelium nicht glauben wollen, der Ungerechtigkeit aber gehorsam sind, zu denen kommt Gottes gerechter Zorn und Grimm. Drangsal und Angst über die Seele eines jeden Menschen, das Böse verbringt. Achtung! Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Beide Gruppen wieder in einer Sache. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jeden, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das heißt, was Paulus hier macht, er sagt, Gott macht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Gibt keinen Unterschied mehr. Ja. Und gleich der Rest des ganzen Römerbriefes wird darum gehen, dass der Jude sich aufbäumt und sagt, nein, das macht Gott nicht. Gott behandelt nicht alle Menschen gleich. Er handelt mich besser als die Heiden. Ja, und Paulus braucht 5 Kapitel, um den Juden davon zu überzeugen, dass Gott der gerechte Richter ist. Kein Ansehen vor der Person. Und dass der Jude auf dieselbe Art und Weise schuldig vor Gott gesprochen ist, wie der Heide auch. Es gibt kein Ansehen, Vers 11, kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen. So viele unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, das ist nämlich das Problem. Gehört haben viele, gemacht hat es keiner. Sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Es gibt aber keiner, der das Gesetz getan hat. Denn wenn Nationen, nur wenn die Heiden, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst das Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder entschuldigen. Das heißt, da kommt die Idee her, dass selbst die Heiden haben manchmal ein Gewissen, was Recht und was Unrecht ist. Und sie gucken auch auf die Juden und sie sehen, dass die Juden ungerecht handeln. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet,
nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Vers 17. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gott rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein. Das ist ein typischer, wie die Juden im ersten Jahrhundert sich selber gesehen haben. Sie haben gesagt, wir sind die Leiter, wir sind die Führer, wir sind die Weisen, die Heiden sind die Blinden. Ein Licht derer, sie haben gesagt, wir sind Licht, die Nationen, die Heiden sind in Finsternis. Ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, lehrst du dich nicht selbst. Das Problem ist, dass die Juden es nicht gemacht haben. Sie hatten zwar das Gesetz hat sie aber arrogant gemacht, anstelle, dass sie Buße getan haben und gehorsam war. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du selbst stiehlst. Man muss es vergessen, dass die Juden im ersten Jahrhundert so brave Schäfchen waren. Ja. Juden im ersten Jahrhundert waren Sünder wie jeder andere auch. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du selbst Ehebruch begehst. Scheidungsrate unter der jüdischen Gesellschaft im ersten Jahrhundert, exorbitant. Ja. Scheidung war einfach. Und haben sich ganz viele Leute scheiden lassen. Der du Götzenbilder für ein Gräuel hältst, du selbst Tempelraub begehen willst. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn schon, jetzt zitiert Gott das Alte Testament, es sagt schon im Alten Testament geschrieben, der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Genauso steht es beschrieben. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Also ein Jude zu sein, nützt dir was, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du es sonst nicht verfolgst, nützt Beschneidung überhaupt nichts. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Das heißt, Gott sieht dich nicht wie jemand, der im Bund mit ihm steht, sondern wenn du das Gesetz übertrittst, sieht er dich wie, als wenn du ohne Bund mit Gott bist. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechte des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden. Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Oh, das ist jetzt ganz interessant. Hier ganz viele theologische Implikationen. Ein Jude, jemand, der im Bund mit Gott steht, ist nicht jemand, der es äußerlich ist. Hier definiert, ich weiß nicht, hier fallen gleich Theologiebausteine. Ja? Kartenhäuser fallen in sich zusammen. Ja? Du fragst dich, wer ist ein echter Jude? Ja? Wer erbt die Verheißung Gottes? Autsch. Ja? Gott sagt, Jude ist nicht derjenige, der es äußerlich ist. Ja? Äußerlich beschnitten sein, äußerlich deine DNA-Karte vorzulegen, ja? Vom Arzt Blutentnahme, ja? Ich bin ein waschechter Jude, Judas, ja? Bringt vor Gott nichts, null und nichts. Äußerliche Beschneidung ist keine echte Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung im Herzen hat, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt von den Menschen, kommt nicht von den Menschen, sondern von Gott. Das heißt, die Idee ist, der hat nicht versucht, sich selber zu Gott hochzuarbeiten, sondern der hat darauf vertraut, er hat gewisserweise die Arme hochgegeben, hochgehalten, hat gesagt, ey, das geht nicht, ich schaffe es nicht, du musst mir hier helfen. Und Gott hat eine innerliche Beschneidung durchgeführt, was wir sehen, das ist später in Jesus Christus. Und dieser Mensch sucht nicht sozusagen seine eigene Ehre, ich habe es geschafft, ich halte das Gesetz, sondern in gewisser Weise, ja, okay, Punkt, bis dahin. Okay, wir machen hier erstmal Schluss, es wird gleich besser. Ich weiß, am Anfang muss die schlechte Nachricht kommen, ja, damit es gleich gut wird, aber wir sind gleich beim guten Teil. Ja. Aber wir machen erstmal Schluss hier bis zu dem Punkt, Meinung, Kommentare. Ja, nicht über mich, über den Text.
Mm. Ja.
Ja. Und genau wie da drin steht, war das an gemeinen Finden da so. Da gab es halt die, die gesagt haben, wenn du ein guter Christ sein willst, also die theologischen, die hochtheologischen, dann darfst du nicht in Disco gehen, du darfst kein Fußball spielen und so alles. Und dann bin ich getrennt, also ich wollte denen deswegen nichts zu tun haben, und bin dann halt getrennt und bin dann halt in den Disco, die 50 Kilometer oder so entfernt war. Und den habe ich getroffen, genau diesen Hochtheologischen, der gesagt hat, als Christ darfst du
ja
nicht
ja.
Und das ist genau
ja.
Das ist so toll.
Ja.
Weil es genau
das
so ist.
Ja.
Das
ja.
Ist total toll.
Ja. Ja.
Aktuell.
Ja.
Die Gesetzlichkeit, die, die das jüdische Volk vertreten hat, ja, Paulus nennt das das Werk des Fleisches, ja, die führt nie zu einer echten Gerechtigkeit. Ja. Ich meine, wer kennt von euch gesetzliche Leute? Ja? Die sind in manchen Bereichen super gut. Ja, ja, die wirklich, da gibt kein Cent, ja, wird an der Kasse zu viel genommen oder zu wenig gegeben oder so. Ja. Ich bin ganz gerecht. Ja. Aber in anderen Bereichen, ja, die Sünde bricht einfach durch. Das werden wir gleich noch sehen. Ja. Die Sünde bricht einfach durch. Du schaffst es nicht, ja, durch Gesetzlichkeit ein gerechter Mensch zu werden. Mach weiter. Du hast es eigentlich schon gesagt. Ja, ja. Ich meine, wir sind vielleicht ein bisschen drüber weggegangen, ja, aber wir haben es in Vers, es fängt an im Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Sohn vom Himmel her, über alle, das ist ein bisschen schlecht übersetzt, eigentlich müsste es heißen, über alle gottlosen und ungerechten Menschen. Also der Zorn geht gegenüber Personen, nicht nur gegen die Gerechtigkeit. Ja? Also die, so dieses Platt zu sagen, Gott liebt die Sünde, liebt, hasst die Sünde und liebt den Sünder, da ist Wahrheit drin, aber es ist nicht die volle Wahrheit. Ja? Gott hasst den Sünder und er liebt den Sünder. Ja? Er hasst ihn, weil der Sünder böse ist, aber er liebt ihn, weil er ihn retten will. Er liebt ihn nicht, weil der Sünder so toll ist, sondern das Besondere ist, er liebt ihn, weil er ihn liebt. Ja? Und alle, warum? Alle Engel sagen, warum, warum, warum? Ja. Und Gott sagt, das bin einfach ich, ja. Ja. So, okay. Ja, Mann, ich bin noch nicht fertig. Können wir noch zählen? So. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Jetzt kommt klar, was hat Gott allen Menschen offenbart? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Erschaffung der Welt an dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Das heißt, Gott sagt, jeder Mensch, völlig egal, ob er im Busch lebt oder in der Stadt, sieht an der Schöpfung, wer der allmächtige Gott ist. Und dieses Bewusstsein, wer er ist, schreibt in ihn ein Gesetz ein, dass es normal ist, Gott zu verherrlichen, ihn zu ehren. Und was macht der Mensch? Völlig egal, ob er in der Stadt oder im Busch lebt. Er verdreht die Wahrheit. Weil sie Gott kannten, im Vers 21, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegenheit in Torheit verfielen. Sie haben sich für Weise ausgegeben, sind zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen Menschen, von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, er sagt Folgendes. Das ist sehr interessant. Er sagt, eine falsche Religion, also zur damaligen Zeit waren es, keine Ahnung, Zeus, Jupiter und sonst was, ist ein Ausdruck der Rebellion des Menschen. Ist kein, weißt du, wir sagen manchmal, ah ja, die sind so religiös da im Busch, ja, und sie tanzen da 20 Mal im Feuer rum, ja, sie haben ja so eine Sehnsucht nach Gott. Ist keine Sehnsucht nach Gott. Paulus sagt, das ist ihre Rebellion, weil sie den echten Gott nicht wollen, ja, suchen sie etwas anderes. Und deshalb sagt, und das ist zum Übergang, Achtung,
Okay, Vers 20. Sein unsichtbares Wesen, seine Kraft, seine Göttlichkeit von der Erschaffung der Welt an dem Gemachten wahrgenommen, so dass sie, Ende von Vers 21, was sind sie? Ohne rechtliche Entschuldigung, auch wieder ein Wort aus der Juristensprache. Also, die Anklage kommt von Gott, du hast mich nicht geehrt. Und dann kommt die Möglichkeit des Angeklagten, sich zu verteidigen. Und der Richter sagt, was hast du deiner Verteidigung vorzubringen? Und hier sagt der Text, der Mensch steht da, ohne Entschuldigung. Ohne rechtliche Entschuldigung. Ja. Keiner kann sagen, ja, aber ich habe da im Busch gelebt, ja. Wie sollte ich denn? Ja, es war nie jemand da. Ja. Ohne rechtliche Entschuldigung vor Gott. Gibt nichts zu Gott zu bringen. Findest du toll, ja. Es ist eine sehr schlechte Nachricht, ja. Eine sehr schlechte Nachricht. Aber das kommt das Besondere dran, ja. Man muss erst, wer mit der Realität konfrontiert wird, ja, weiß Gnade zu schätzen. Ja. Wenn du weißt, wovon du freigesprochen bist, ja, das Besondere kommt ja gleich, ja. Dann wirst Gnade wird angenehm werden, ja, wenn du weißt, wovon du begnadigt worden bist. Ja. Ja.
Gott ist wirklich gerecht, ganz egal, ja, wie alles irgendwie so ist. Menschen können ein Belügen betrügen, ja, lassen und was denn alles. Gott ist und bleibt gerecht. Ich finde, das ist schon.
Okay, gut. Ja, ich meine, dass Gott kein ungerechter Gott ist, ist auch eine sehr gute Nachricht. Ja. Ja. Naja. Man kann so ein bisschen Indizien nennen, ja. Also ich meine, er trifft in Ephesus, trifft er Aquila und Priscilla. Ja, die kommen aus Rom. Die sind von Rom vertrieben worden, weil der Kaiser Claudius, da gibt es Streitigkeiten innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Und sagen wir es mal so, die Kaiser sind immer für Ruhe und Frieden, an Ruhe und Frieden interessiert, ja. Die Apostelgeschichte sagt, aufgrund an der Batte eines gewissen Christus, ja, das Iota und das Eta, da gibt es, sagen wir es mal so, das ist recht flexibel. Das heißt, was wahrscheinlich passiert ist, es gab innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Debatten und Streit aufgrund eines gewissen Christus. Ja. Und der Kaiser hat einfach gesagt, pass mal auf, euer Gezanke geht mich nichts an, ihr marschiert alle raus. Ja. Genau, lass mich alle in Ruhe. Ja. Ob denn nur wirklich alle Juden aus Rom raus sind, ja, das ist fraglich, weil auch in Rom gab es eine unwahrscheinlich große Menge von Juden. Fakt ist, nach einer Weile sind die auch wieder zurück. Ja. Also spätestens, wenn der neue Kaiser kommt, ja, sind die alten Gesetze vergessen. Ach, wünschte ich mir das für die Verkehrsregeln manchmal. Ich denke von Hörensagen. Ich denke, was heißt Hörensagen? Ich denke von die damalige Welt war reisefreudig. Ja, der hat es. Nein, noch nie da gewesen.
Also hat er vielleicht da was übertragen, was er in den Unterricht kennengelernt hat, oder war
unwahrscheinlich. Ich denke, Paulus kennt die Situation in Rom sehr genau. Und das werden wir später sehen, wenn wir Kapitel 12 kommen. Er weiß genau, was da abgeht, auch innerhalb der Gemeinde. Er weiß, dass die Juden und die Heiden innerhalb der Gemeinde sich auch nicht vertragen. Er hat so ein Gebot gehabt. Aber du kannst da als Römer, sagen wir es mal so, du kannst das römische Bürgerrecht haben, ja, und kannst in Köln wohnen, ja. Hast Rom nie gesehen und weißt von Rom überhaupt nichts. Hast nicht die leiseste Ahnung von Rom, ja.
Ja, nur,
ja. Was von oben runter, ich sag mal, auch eingetragen wurde.
Ja.
Das, der hat sicherlich nicht selbst das am eigenen Leib vielleicht erfahren, erst am Ende, aber das, was er auch in dem, wo er zusammengelebt hat mit den Römern, mit denen er dann so langsam Stück für Stück durch den Rom gewandert ist, das ist ja auch mit Spurlos eigentlich vorübergegangen. Da ist, die haben sich ja unterhalten. Also dafür waren die zu lange und zu viel unterwegs. Also das finde ich, ist eine wichtige Stütze. Ja, er war nicht dort, aber ich glaube, dass er doch sehr viel Informationen hatte, auch wo er Leute wohin geschickt hat, die zurückkamen, die ihm Sachen erzählt haben. Also so wie auch heute jemand, der irgendwo hinfährt, eine Gemeinde besucht, erzählt, boah, das war toll und das war so und so und das war so und so. Und darüber sind wir dann diskutieren.
Ich versuche das jetzt gerade zu vorzustellen, wenn ich eine Gemeinde in Berlin kenne und da kommen die Leute dann zu mir, erzählen mir von Berlin, dann verhält es mich gerade jetzt Gebiet nach Berlin und erklärt ihnen dann, was wir richtig und was wir falsch machen. Das ist schon ein bisschen interessant. Würde mich ja auch nicht fragen, was könnte man denn überhaupt?
Ja.
Also wenn man den Autos nicht anruft, der war ein Mensch, der glaube ich sehr von sich überzeugt war, ein sehr stolzer Mensch. Und das beschreibt er ja auch selbst. Also er sagte von seinem über die Maßen. Also von dem her passt es eigentlich zu ihm, dass er sich das rausnimmt. Der hat sich als Apostel im wahrsten Sinne des Wortes gesehen und hat entsprechend auch gesprochen. Also es passt eigentlich zu seiner Persönlichkeit, finde ich zumindest.
Ich denke, die Indizien liegen eher woanders. Ja. Ich meine, das erste Jahrhundert, die Leute sind gereist ohne Ende. Ja. Es gibt Leute, die haben Bücher geschrieben und haben gesagt, die Römer, die sind nicht ganz dicht. Ja. Die reisen von einer Sache zur anderen, da fahren sie ans Meer, im Meer ist es zu kalt, da fahren sie an, keine Ahnung, in die Pampa, da ist es zu heiß, dann in die Berge, die sind, also wir kennen Indizien, dass die Römer, die sind die ganze Zeit, ja, mit dem Schiff von hier nach da und von dort nach rüber. Pax Romana heißt, die Straßen sind sicher, die Piraten sind weg, ja, du kannst reisen, es ist relativ günstig, die Römer reisen durch die ganze Welt. Ja. Paulus schreibt von Korinth, riesengroße römische Kolonie, kannst du direkt Verbindung mit dem Schiff, direkt von Korinth nach Rom, ja. Bist innerhalb weniger Tage dort. Das heißt, die Leute treffen sich, die Leute unterhalten sich. Du weißt ja allein, wie viel die Juden mindestens einmal, ja, wenn nicht gar dreimal im Jahr reisen. Ja. Der riesengroße Trek, dreimal im Jahr geht es nach Jerusalem. Ja, und Paulus selbst, große Priorität. Ja. Also, da werden ganze Schiffe werden geschartert. Ja. Also, die ganze Welt freut sich, ja, dass die Juden so reisefreudig sind. Ja. Und wir wissen, was zu Pfingsten los ist, noch nicht mal das allerhöchste Fest, ja, es ist noch nicht einmal das Passafest, sondern es ist zu Pfingsten, ja, die Apostelgeschichte, aus den Leuten aus Pontius, aus, ach, keine Ahnung, wo du, wird überall her, ja, und die Leute, die reden, die tauschen Nachrichten aus, wie geht's, etc., etc., und besonders unter den Christen, ja, also klar, wenn da jemand aus Rom kommt, die Gemeinde in Korinth passiert, ja, da wird gesprochen, wie geht's euch? Was macht ihr? Was habt ihr für Briefe? Was, du hast einen Verdörrbrief? Kenn ich nicht, kann ich ihn kopieren, ja? Was hat der gesagt? Wie geht die Leute reden? Paulus weiß Bescheid. Der weiß Bescheid übrigens, du weißt, liest die letzten zwei Kapitel. Der Erastus grüßt den Phenosimus. Die Maria grüßt die Martha, ja? Der weiß, wer an welcher Gemeinde ist. Ja? Ich meine, der hat einen anderen Grund, warum man die ganzen Namen hat. Zwei Kapitel voll mit Namen. Der grüßt den. Paulus kennt die. Der weiß sogar, wie die heißen. Ja? Ich weiß, drei Namen kenne ich von euch. Ja? Paulus weiß genau, wer an welcher Gemeinde ist. Okay. Was ich vielleicht noch interessant finde, ja, und das hat, ja. Ja.
Er muss das mal lesen, wie viel in anderen Religionen, in deren Anfängen Gott wirklich drin war. Und in diesem Buch wird sich sehr viel von ganz vielen Völkern sich damit beschäftigt, die da noch so ein kleines Mini-Wissen da ist, das aber dann mit der Zeit die Leute verdrängt haben, warum auch immer. Und das heißt, das, was hier im Römerbrief steht, heute definitiv bestanden. Also es ist belegbar, dass selbst in den wildesten Religionen im Busch, dass man da
Ja, das ist ein interessantes Buch. Ja. Was vielleicht noch wirklich ganz interessant ist, ja, wo man eigentlich so ein bisschen merkt, ja, wie weit wir entfernt sind, ist die Idee der Verantwortlichkeit vor Gott. Ja, also Paulus sagt im ersten Kapitel, ja, eigentlich sind die Menschen, ihre Hauptverantwortung ist Gott zu ehren. Wer hat denn heute in der europäischen Denken dieses Ding? Völlig fremd. Ja? Du redest mit jemandem und die erste Frage ist, was hat Gott mir zu bieten? Ja? Was habe ich denn davon? Die Idee ist doch nicht, was du davon hast oder nicht gleich und nicht primär. Das auch. Ja? Du hast viel davon. Unwahrscheinlich viel. Mehr als jemals uns das vorstellen können. Ja? Aber das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, die Gott stellt. Ich bin der Allmächtige. Du bist ein Geschöpf. Du hast eine Verantwortung mir gegenüber. Nimmst du diese Verantwortung wahr? Das ist die erste Frage, die im Raum steht. Ja. Und von diesem Gefühl sind wir so meilenweit entfernt worden. Ja? Weil wir denken, wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Im Sinne von, ich entscheide für mein Leben, was ich damit mache. Und da redet mir keiner rein. Die Idee ist sowas von konträr zur Realität, ja, ist sowas von verkehrt und sowas von verwuselt, ja, das gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Die Realität ist, es gibt einen allermächtigen Gott und das erste eines Babys, ja, was schreit, ist normalerweise dazu da, den Allmächtigen zu ehren, in all dem, was wir denken und zu tun. Das ist die Hauptverantwortung des Menschen. Und das ist die Frage, die im Raum steht. Und deshalb kommt dieser Schuldspruch. Der Verantwortung eines Geschöpfes in keinster Weise gerecht geworden. Und das, was wirklich wertvoll ist, die Herrlichkeit Gottes, was wirklich ehrenwert ist, mit Füßen getreten, Tag für Tag. So ist es. So ist es. So ist es. Gut, weiter geht's. Wir wollen ja noch zur guten Nachricht kommen. Dem Juden gefällt diese Nachricht überhaupt nicht. Ja? Und der wirft gleich als Einwand ein im Kapitel 3 und sagt, also Paulus, wenn du das argumentierst, dann willst du also sagen, dass wir auf derselben Stufe wie die Heiden sind. Ja? Wenn das so ist, hier kommt Rhetorik, du sagst mir, dann sage ich dir, ja, die Gerichtsverhandlung ist im vollen Gange, ja, jetzt wird debattiert. Was haben wir denn dann überhaupt für einen Vorzug? Was haben wir denn überhaupt für Nutzen? Was ist denn überhaupt für Nutzen, Jude zu sein? Da können wir doch gleich alle Heiden sein. Ja? Was ist denn der Vorzug der Juden? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Und Paulus sagt, doch, es gibt einen Nutzen. Aber der Nutzen ist nicht vom Gericht Gottes befreit zu sein, sondern der Nutzen ist, dass den Juden die Aussprüche Gottes, das heißt die Verheißungen Gottes gegeben wurden. Ihm wurden die Verheißungen gegeben, ihm wurden Versprechen gegeben, ja. Wer Gott zu ihnen ist. Und dann, das ist ein sehr schwieriges Kapitel, weil nämlich, was hier passiert ist, Paulus antwortet immer nur, du hörst nicht, wie der Gegner agiert. Du hörst immer nur Paulus. Und du musst aber im Hintergrund wissen, was sozusagen sein imaginärer Gegner ihm antwortet. Und sein imaginärer Gegner antwortet ihm und sagt, na, Verheißungen Gottes sind ja prima. Aber wir sehen nichts davon. Wenn Gott seine Verheißungen nicht erfüllt, ja, dann nützt es uns überhaupt nichts, dann ist Gott absolut ungerecht. Und Paulus sagt, well, was denn? Wenn einige Juden untreu sind, also wenn sie nicht glauben, wenn sie der Verheißung nicht treu sind, macht das doch Gott nicht untreu, hebt es doch nicht die Treue Gottes auf. Das heißt, er argumentiert, das Problem ist nicht bei Gott, dass er ihnen untreu ist, sondern das Problem ist beim Volk, ist beim Juden, dass sie ihm nicht vertrauen. Das sei ferne, Gott ist nicht untreu. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber sagen wir so, in gewisser Weise argumentiert der Juden jetzt und sagt, also wenn Gott uns gleichstellt mit den Heiden, dann ist Gott absolut untreu, dann ist er seinen Verheißungen nicht gerecht. Und Paulus sagt, nein, nein, so, Gott ist absolut treu, lieber ist jeder Mensch ein Lügner.
So wie geschrieben steht, Gott wird eines Tages gerechtfertigt werden. Er wird triumphieren. Er wird den Sieg davontragen im Sinne davon, wenn er richtet, richtet er akkurat und wahrhaftig. Jetzt argumentiert der Jude im Gegensinn, wenn aber, oder sagen wir es mal so, man hört den Gegner nicht argumentieren, man weiß es nur von dem, was Paulus sagt, wenn er antwortet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, also die Idee ist, wir haben es nicht geschafft, durch das Gesetz zu Gott zu kommen. Und dann Gott uns richtet und in seinem Gericht seine Größe und seine Gerechtigkeit geoffenbart wird. Was soll ich denn da sagen? Dann ist es doch, ich kann doch gar nicht anders. Dann ist doch Gott ungerecht von mir, was zu verlangen, was ich gar nicht kann. Ja? Es muss doch die Möglichkeit, der Jude argumentiert, es muss doch die Möglichkeit geben, mit dem Gesetz Gott zu gefallen und aufgrund des Gesetzes gerechtfertigt werden. Denn wenn du mir sagst, dass kein Mensch vor dem Gesetz gerechtfertigt wird, was richtet mich denn dann Gott noch? Er weiß doch, dass ich es nicht schaffe. Das ist der Hintergrund dahinter. Ich rede nach Menschenweise, sagt Paulus, so würde ein Mensch normalerweise im Gericht argumentieren. Und dann antwortet Paulus und sagt, das sei ferne, auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Das heißt, die Idee ist, er richtet ja die Welt auch, er sagt ja auch zur Welt, warum hast du nicht getan, obwohl du es eigentlich wusstest, was richtig ist. Okay, ich meine, das, vielleicht können wir, weil wir nicht ganz so viel Zeit haben, so ein bisschen so, das ist sehr schwieriger Text. Im Endeffekt geht es wieder um die Gerechtigkeit Gottes. Der Jude sagt, wenn du mich gleichstellst mit dem Heiden, ist Gott nicht gerecht. Und Paulus sagt, doch, er ist es. Gehen wir mal zum Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Also die Idee ist, Paulus sagt, ja, die Juden haben einen Vorzug, dass sie die Verheißung Gottes bekommen. Entschuldigt sie aber nicht vom Gericht. Haben wir also einen Vorzug bei Gott im Sinne von, guckt Gott auf uns, wenn es ums Gericht geht, anders als die Juden? Nein, auf keinen Fall. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde stehen. Jetzt zitiert Paulus das Gesetz und sagt, denn das Gesetz sagt es ja selbst. Er zitiert einen Psalm, und zwar Psalm 10, wo ist es? Ja, es ist 14, genau. Und der Psalm selber sagt, es gibt keinen Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, die sind allesamt untauglich geworden. Es ist keiner, der Gutes tut, ist auch nicht einer, sagt das Gesetz schon. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes für ihren Augen. Das ist ein Zitat aus dem Gesetz. Und dann sagt Paulus, wir wissen aber, dass das, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde, das ist eine Gerichtssprache, der Mund ist zu. Keiner sagt mehr was vom Gerichter. Der Richter sagt, bring eine Entschuldigung vor. Und die Gerichtssprache sagt, Mündungen sind verstopft. Keiner hat irgendwann mehr was gesagt. Und die ganze Welt, Juden und Heiden, dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerk wird kein Fleisch von ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Gerechtigkeit. Vers 21. Jetzt aber, endlich die gute Nachricht, ist ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das sind zwei Zeugen, ja, die auch im Gericht auftreten und sagen, das ist richtig, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt wandelt sich so ein bisschen, jetzt wandelt sich der Begriff Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit hieß bisher immer, Gott ist absolut fair und gerecht, wie er jeden Menschen behandelt.
Jetzt wandelt sich der Begriff und Paulus sagt, Gott hat eine eigene Gerechtigkeit, seine eigene Perfektion, die sich gezeigt hat, wie er richtet, die nimmt er jetzt und er verschenkt sie an den Schuldigen. Also, der Schuldige wird jetzt nicht nur freigesprochen, der wird nicht nur unschuldig gesprochen, sondern Gott macht ihn auch noch perfekt, so wie er selber ist. Oder er spricht ihn perfekt. Das ist ein rechtliches Sprechen. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Es treten drei Zeugen auf, dass Gott das schon im Alten Testament so offenbart hat. Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, in Klammern, wird geschenkt und wird gegeben an alle. Und alle heißt hier Juden und Heiden. An alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle, Juden und Heiden, haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also sie haben weder die Herrlichkeit Gottes geehrt, noch werden sie mit dem Genuss der Herrlichkeit Gottes belohnt, werden jetzt aber, obwohl sie das nicht gemacht haben, umsonst, also ohne dass sie das Gesetz tun, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn, also Jesus Christus, hat Gott dargestellt zu einem öffentlichen Sühneort oder zu einem öffentlichen Sühneopfer durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er sowohl gerecht sei und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. So, das heißt, was macht Paulus hier? Er führt das sogenannte stellvertretende Sühneopfer ein. Das hast du in dem Wort, er hat ihn dargestellt zu einem öffentlichen Sühneort oder zu einem öffentlichen Sühneopfer. Das Sühneopfer ist sozusagen jemand, der die Strafe Gottes, kennt ihr, ne, auf sich nimmt, obwohl er sie nicht verdient hat, für jemand anderen, der sie verdient hat. Ja? Und ich erzähle euch einfach eine Geschichte, weil die ist wirklich so faszinierend, hat eine Geschichte zu tun mit einem unserer Iraner, die wir gerade haben. Wir haben das riesengroße Vorrecht in unserer Gemeinde, dass im letzten Jahr vielleicht so 70 Iraner in den Alpha-Kurs gekommen sind. Und die allermeisten zum Glauben gekommen sind. Und ich erzähle euch nur die Geschichte von einem. Eigentlich wollten wir ihn mitnehmen, den Omid, aber der hat solche Rückenschmerzen gekriegt, dass er irgendwie gesagt hat, ich kann die Zeit nicht im Auto sitzen. Omid hat folgende Geschichte. Omid wurde auf verschiedene Art und Weise von Gott angerührt. Omid hat eine Sehnsucht im Herzen gehabt, Musik zu spielen. Er ist ein musischer Typ, ja, und durfte von seinem muslimischen Elternhaus also keine Musik spielen, weil sein Vater ein streng gläubiger, orthodoxer Muslim ist. Und er hat immer alle Instrumente, alle CDs, die sein Sohn hatte, verbrannt, kaputt gemacht, hat ihn dafür geschlagen, getreten. Und der Omid hat aber immer dieses, ich will Musik machen, ja. Deshalb hat Omid sich irgendwann mal gesagt, hat, von dem Islam hab ich die Nase voll, ja, und hat gesucht. Und Gott hat ihn auf verschiedene Art und Weise angerührt. Er ist in den Glaubensgrundkurs gekommen und er ist bei Lobpreis abgegangen. Ja. Du hast ihn einfach nur gesehen, das war sein Traum. Ja. Gott begegnet mit Musik. So. Und ich soll das Taufgespräch machen mit Omid. Manchmal ein bisschen schwierig wegen der Verständigung. Und ich sitze da und ich rätsle und ich sage mir, ich weiß nicht, ob er Christ ist oder ob er nicht Christ ist. Ja. Und ich habe ihn an dem ersten Abend, an dem ich ihn interviewt habe, nicht versprochen, dass er getauft wird, weil ich war mir unsicher. Ja. Er hat so viel Gottesberührung gehabt, dass ich mir sage, das kann eigentlich niemand haben, der kein Christ ist. Aber gleichzeitig hat irgendwas gefehlt, wo ich mir sage, ich weiß nicht, ob der durchgebrochen ist. Ja. Dann schicke ich Omid nach Hause und bringe ihn nach Hause. Und meine Frau schafft unsere 4-jährige Tochter ins Bett. Und meine 4-jährige Tochter hat ja nur gesehen, dass ich mich mit dem unterhalte. Ja. Und währenddessen sie einschläft, sagt sie zur Nadia, ich finde das Wahnsinn sowas, ja. Sie sagt völlig aus dem Blauen heraus, Der Mann hat von Jesus gehört, aber er kennt ihn noch nicht. Sie hatte überhaupt nicht gewusst, dass es irgendwie um Jesus oder um Taufe oder wie auch immer geht. Ja? Aber das war irgendwie für uns so das Zeichen, ja, er hat ihn, aber er hat ihn noch nicht richtig. Ja? Also haben wir angefangen, vor Omi zu beten. Und dann passiert Folgendes. Irgendwann mal im Alpha-Kurs erkläre ich das stellvertretende Sühneopfer. Und ich sage mir, ich suche nach einem Beispiel. Und mein Beispiel ist, plötzlich fällt mir das ein und ich sage so, stell dir mal vor, du kommst zu meinem Auto und du zerdrichst mein Auto. Dann kannst du nicht zu mir kommen und mir 50 Cent hinlegen und sagen, hier hast du 50 Cent, lass es gut sein. Sondern du hast mein Auto so kaputt gemacht, dass um Gerechtigkeit walten zu lassen, musst du es komplett wiederherstellen, so wie vorher. Ja? Wenn du es komplett wiederherstellst, dann ist okay, dann ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Okay, zurück zu Gott. Wir haben durch Sünde Gott so sehr verletzt und so sehr wehgetan, dass du nicht zu Gott kommen kannst und sagen kannst, ach hier, ja, nimm ein gutes Werk und lass uns so tun, als wenn nichts wäre. Ja? Du musst in dem Grad, in dem du Gott verletzt hast, ihm es wieder gut machen. Und das kannst du aber nicht, das schaffst du nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass jemand, der perfekt war, für dich bezahlt. Ja? Das ist so, wie habe ich das Beispiel gebracht, du hast mein Auto vollkommen demoliert, du hast kein Geld, aber du hast einen guten Freund, der sagt, ich liebe dich so sehr, ich bezahle die, keine Ahnung, 10.000 Euro oder wie auch immer, und ich repariere sein Auto und dann steht es perfekt da. Und dann bist du frei, nicht weil du es geschafft hast, sondern weil ein Freund für dich bezahlt hat. Ja? So, jetzt kommt Folgendes. 14 Tage später treffe ich Omid wieder zum Taufgespräch. Und ich sage so, Omid, wie geht's dir? Und Omid sagt, weißt du was? Du hast was gesagt mit diesem Sühneopfer, da muss ich dir was sagen, was in meinem Leben passiert ist. Ja. Das hat für mich den Durchbruch gebracht, wo ich gesagt habe, ich vertraue Jesus. Ja. Und ich sage mal, erzähl mir, was passiert ist. Und er sagt, du wirst es nicht glauben. Aber das, dass du das mit dem Auto erzählt hast, als ich da gesessen habe und du hast gesagt, das mit dem Auto, mir lief es kalt und heiß den Rücken runter und ich war so gespannt, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich habe plötzlich alles verstanden, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und ich sage so, warum? Warum mit dem Auto? Und er sagt, ich habe folgende Begebenheit gehabt. Im Iran, vor 3 Jahren, stehe ich an einer sehr belebten Straße und ein Auto mit 2 Mädels, die minderjährig sind, die 14 sind, das Auto von ihrem Vater geklaut haben, unter Alkoholeinfluss standen und viel zu schnell gefahren sind, rasen auf die Kreuzung zu und donnern in ein anderes Auto rein. Und der Mann, der aussteigt, der Geschädigte, nimmt sein Telefon und sagt, jetzt rufe ich die Polizei. Und die Mädels jammern und sagen, nicht die Polizei, unser Vater, ja, der, keine Ahnung, reißt uns den Kopf ab, ja, der, ganz schlimm, ja. Und dann sagt, dann ist Folgendes passiert. Ich stehe da und ich sehe das zu. Und aus dem Nichts heraus kommt ein alter Mann, der keinen von denen kennt, zu den Mädels geht und sagt, weint nicht, meine Kinder, ich bezahle für euch. Er geht zu dem Geschädigten und sagt zu dem, der sein Auto kaputt ist, pass auf, nenn du mir deinen Preis oder du gibst mir dein Auto, du kriegst das nächste Woche perfekt repariert wieder, ja? Ich bezahle alles für dich. Und Omel sagt, er hat das damals angeguckt und hat damals gesagt, wer ist dieser Mann, der sowas macht, ja? Wie groß und wie gut muss so jemand sein, der den nicht kannte und das für die Mädels gemacht hat. Und dann sagte, und dann hast du dieses Bild benutzt und hat gesagt, mit dem Auto, und das ist, was Jesus für mich gemacht hat. Ja? Er hat sein Leben Jesus gegeben, ist vor ungefähr 3 oder 4 Wochen getauft worden. Ja? Mir haben die Ohren geschlabbert, ja. Also als allererstes, ja, die Souveränität Gottes, ja, dass Gott ihn vor so vielen Jahren vorbereitet hat, ja, dass er ihn das Verkehrsunfall in dem Augenblick sehen lassen hat, ja, dass er an dem Augenblick an der Kreuzung war und nicht, keine Ahnung, einkaufen war, sich noch ein Eis geholt hat oder sonst irgendwas. Ja. Dieser alte Mann, den keiner kennt, ja, wer möglichst auch noch ein Engel Gottes oder irgend sowas. Ja. Und dann auch noch, ja, preis den Herrn, dass ich Auto gesagt habe und nicht Kamera, ja. Ja, ich meine, wie wahnsinnig ist denn das, ja. Aber na gut, ich meine, das war eine der Sachen, ja, wo ich einfach sage, Gott, du bist so fantastisch, ja, was du machst, ja, ist einfach so genial. Aber das ist, hier ist die Idee, hier kommt die Idee des Sühneopfers rein, ja. Jemand bezahlt für dich und die Idee des Sühneopfers ist jetzt, Gott hat ihn öffentlich hingestellt, er ist das Sühneopfer, er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, sodass Gott jetzt vollkommen perfekt sein kann. Er kann, oder dass Gott vollkommen gerecht sein kann. Er kann nämlich das Folgendes machen. Er kann zu einem Sünder gehen und er kann sagen, ich spreche dich frei. Und normalerweise müsste alle Welt sagen, das geht nicht, das darfst du nicht. Wenn du gerecht bist, musst du den verurteilen. Und Gott hat eine Möglichkeit gefunden, ihn frei zu sprechen und trotzdem gerecht zu sein. Ja? Er hat eine Möglichkeit gefunden, weil er die gerechte Strafe auf Christus gelegt hat. Somit ist seiner Gerechtigkeit Genüge getan und er kann den anderen freisprechen. Und damit zeigt Gott wieder seine perfekte Gerechtigkeit und erst die große Frage, die sowieso schon vorher im Raum stand, ja, wie kann Gott dem jüdischen Volk vergeben, ja, wird jetzt beantwortet, indem er sagt, er hat ihn gewisserweise vergeben, vorher vergeben. Ja. Das eigentliche Sühneopfer war noch nicht gezahlt, aber jetzt, als Christus gestorben ist, ist es offensichtlich, dass Gott gerecht ist. Ja. Keine Ungerechtigkeit, keine Vorzüge, ich mag dich mit deiner langen Nase und deinen breiten Ohren mehr als den mit den kurzen Ohren oder so, sondern perfekt gerechter Gott. Er kann Menschen freisprechen und trotzdem total, perfekt, total gerecht sein, weil der Zorn Gottes auf den gerechten Menschen, auf das Sühneopfer gefallen ist. Ja. Und das hier ist der Höhepunkt in gewisser Weise vom Römerbrief. Weil hier kommt die Idee her, du müsstest eigentlich, ja, und ich weiß, es ist schwierig für uns Menschen zu akzeptieren, ja, eigentlich müssten wir als bevor Christus Menschen ja dieses Gefühl in uns haben, ja, Gott spricht mich gerecht schuldig, ja, und du erwartest diesen Schuldspruch, ja, du erwartest, dass der Hammer fällt und das Todesurteil gefällt wird, ja, und plötzlich hörst du gerecht, Freispruch, und noch mehr als Freispruch, der Richter sagt, ich sehe dich an, als wenn du immer alles gerecht gemacht hast, eine rechtliche Deklaration, ja, du guckst auf dich und sagst, Nee, du sprichst vom Falschen, nicht von mir. Ja? Ich bin ja immer noch, ja, keine Ahnung, faul, schimpfe mit meiner Frau, fluche, habe all mögliche komische Gedanken in meinem Kopf, ja, und Gott sagt, gerecht. Ich sehe in dir einen gerechten Mann. Ja? Du denkst die ganze Zeit eigentlich, oh, das Gerichtsurteil Gottes fällt auf mich. Ja? Und Gott spricht dich nicht nur frei, er spricht dich perfekt, er spricht dich gerecht. Die Gerichtsverhandlung ist zu Ende und du darfst gehen. Ja? Und jeder müsste eigentlich sagen, yes! Ja? Ja, wie habe ich das verdient? Wie bin ich dazu gekommen? Ja? Und dann muss dieses Gefühl von großer Gnade in deinem Herzen kommen. Ja? Auf umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ja? Und jetzt müsste normalerweise, was jetzt passieren müsste, ist in der Gemeinde, ja, das ist, wo Paulus hin will, in der Gemeinde müsste Jude und Heide sich angucken, ja, und die haben sich vorher gehasst, ja, und die gucken sich jetzt in die Augen und die sagen, du auch? Und der andere, ich bin auch freigesprochen, gerecht gesprochen, und die müssen sich in die Arme fallen, ja, und müssen tanzen und müssen sagen, gerecht, 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 ja, das müsste eigentlich passieren, das ist, wo der Römerbrief hingeht. Das ist, wo der Römerbrief hingeht. Ach übrigens, vielleicht kann... Weil wir es gerade haben, ja. Das ist hier... Warte mal, machen wir es. Oh. Vielleicht, mal sehen, ob es geht. Nachdem der erste... Nichts drin...
Na, vielleicht zeige ich es euch morgen. Wir haben, nachdem die ersten 19 Iraner getauft wurden, wir haben jeden Monat einen Taufgottesdienst, ja, sind die spontan in so einen Lobpreistanz gekommen, ja. Und das ist wirklich so, du kannst die Freude sehen, ja, in ihren Augen, ja. Diese Freude von begnadigt, ja, Christus gefunden, gerecht gemacht, ja. Das siehst du in dem Tanz. Mal sehen, ob ich es morgen hinkriege. Aber das ist das so ein bisschen, wo es eigentlich hingeht. Ja. Eine Wahnsinnsfreude, ja. Obwohl wir es nicht verdient haben. Nicht nur unverdient, sondern auch entgegen dem, was wir eigentlich verdient hätten, ja, schenkt Gott uns seine Gerechtigkeit. Das heißt, hier kommt die Idee her, ja, dass Gott sieht dich an und er sieht dich, wie als wenn du genauso gerecht bist wie er. Und hier ist übrigens der große Unterschied, ja, zur katholischen Kirche, wer sich wundert. Ja, die katholische Kirche versteht Gerechtigkeit in dem Sinne von, dass Gott den Sünder graduell gerechter macht. Und dass das graduelle Gerechterwerden im Leben graduell heißt in Stufen. Also weil folgendes, ja, die Gerechtigkeit Gottes, diese rechtliche Deklaration, die Gott hier macht, ist einmalig und vollständig und unumkehrbar. Ja, also es gibt keine Zurückgerechtigkeitsdeklarierung. Ja, also die Idee ist absurd. Ja, das hat übrigens ganz viele Implikationen über, kann ich meinen, vom Glauben abfallen, etc., etc., etc. Das ist eine andere Sache, aber nur, wenn wir jetzt nur mal bei dem Punkt bleiben, ja, einmal gerecht gesprochen heißt für immer gerecht gesprochen. Also der Richter, der hat sein Urteil gefällt, hat gesagt, gerecht. Der ist schon längst weg, der kann nicht sagen, ach, warte mal, nee, ich habe es mir anders überlegt, können wir den nochmal zurückholen? Ja, es geht nicht. Der ist gegangen. Ja? Gerecht gesprochen heißt gerecht gesprochen. Einmal, nicht 50%, sondern gerecht gesprochen heißt 100%, vollständig. Das heißt, wir alle haben, wenn du an Christus glaubst, haben den gleichen Status der Gerechtigkeit. Ja? Obwohl Winston viel heiliger als ich ist, als ich, ja. Wenn es um Gerechtigkeit geht, ja. Genau. Ja? Ja? Sind wir trotzdem auf dem gleichen Status, ja? Er kann mich nicht überholen, ich kann ihn nicht überholen, ja? Wir sind beide einmalig, sofort, unumkehrbar. Weder lässt es nach, noch kann es zunehmen. Einmal so. Und in der katholischen Kirche ist die Gerechtigkeit die Transformation, ja? Ist sozusagen, heute hast du 0,1 Gerechtigkeit, morgen 0,2, morgen 0,4. Und diese Transformation guckt sich Gott am Ende des Lebens an und entscheidet, ich gebe akkurat wieder, was die katholische Kirche glaubt. Diese Transformation guckt sich Gott am Ende genug an und nimmt diese Transformation als Ursache dessen, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Das ist ein völlig anderes Verständnis, ja. Da ist es dein eigentliches Wachsen in Werken, in Charakter, welches Gott mit hineinnimmt. Ja? Natürlich klagen dann die Lutheraner und die Protestanten, klagen die Katholiken an und sagen, das ist eine Werkegerechtigkeit. Ja? Du wirst Gott belohnt. Er macht genau das Gegenteil von dem, was Paulus ausschließt. Er sagt, nicht aufgrund von Werken. Ja? Und der Katholik sagt, naja, das sind ja Werke, die durch Christus gewirkt sind. Ja? Und dann sagt der Protestant, ja, völlig egal, durch wen die gewirkt sind. Ja. Werke sind Werke, wenn sie mit dazu gezählt werden als Ursache dessen, ob du ewige Herrlichkeit kriegst oder nicht, zählen letztendlich Werke. Und dann sagt der Katholik, ja. Und dann gibt es einen großen Unterschied. Ja. Das ist der große Streit, ja. diese unüberwindbare Kluft zwischen der katholischen Kirche und der lutheranischen Kirche und den Protestanten. Geht um diese Frage. Geht nicht darum, wer ist Jesus Christus. Katholiken und Protestanten einigen sich in allen, wer Jesus ist. Maria ist eine andere Sache, aber Jesus, ja, wenn wir darum gehen, Haarfarbe, Ohrgröße, ja, alle genau dasselbe. Ja. Es geht nur die Frage,
Wie kriege ich das, was Jesus getan hat? Wie kriege ich es? Ja? Und Protestanten sagen, geschenkte Gerechtigkeit, einen geschenkten Status der Rechtfertigung, einmalig, unkaputtbar. Der Katholik sagt, nee. Ja. Das zerstört ja meinen Willen oder mein Streben danach, heiliger zu werden. Ja. Und der Katholik sagt, ja, du brauchst das, du brauchst die Peitsche. Der Protestant sagt, du brauchst die Peitsche nicht. So, kurz, das heißt, auch der Papst weiß nicht, ob er letztendlich gerettet ist. Der Papst hat eine Unsicherheit, ob er wirklich gerettet ist. Währenddessen Protestanten sagen würden, Gott möchte, dass du weißt, dass du jetzt schon gerettet bist. Genau. Richtig.
Also das heißt, er muss für seine Schuld, die er dann neu aufgeladen hat, muss er bezahlen.
Richtig. Genau. Das ist der Punkt. Ja. Du hast scheinbar unterschiedliche Texte oder scheinbar hat jede Seite Texte, die für oder gegen sie sprechen. Ja. Und es ist im Endeffekt die Frage, was wollte der Autor sagen? Ja. Der Katholik würde sagen, Lukas wollte sagen, der war schon vergeben und dann vergibt er nicht, also war er einmal gerettet und dann ist er trotzdem verdammt worden. Na, wie auch immer, aber auf alle Fälle war er ja schon mal drin und dann war er wieder entgnadigt. Ja? Okay, der Protestant würde in dem Falle sagen, das ist ein Beispiel, ja, ein Beispiel hinkt, das ist eine Illustration. Er würde sagen, das Beispiel soll verdeutlichen, wie wichtig Vergebung ist, weil ohne Vergebung ohne dass du vergibst, keine Vergebung von Gott. Und der Protestant würde sagen, dass der nicht vergeben hat, ist ein Zeichen deshalb, dass er kein echter Christ war. Jetzt sagt natürlich der Katholik, aber Gott hat ihn doch vergeben. Und dann sagt der Protestant, ein Beispiel hinkt. Es ist ein Beispiel, es ist eine Geschichte. Weißt du, wie soll ich es denn verdeutlichen? Eine Geschichte ist eine Geschichte. Du kannst eben nicht an jeder Geschichte jedes Detail festmachen und von jedem Detail eine Korrelation zur Wahrheit finden. Weißt du, wenn ich ein Predigtbeispiel gebe, ja, ich mache irgendein Statement, die Welt ist schön, und dann sage ich zum Beispiel, oh, ich war hier in Kastelauen, ja. Die Felder haben geblüht, ja, der Raps hat geblüht und keine Ahnung, dem Wald ging es gut. Ja, und dann sagt jemand, naja, aber der Raps ist eigentlich ein Unkraut und der zerstört die natürliche Flora. Und dem Wald geht es überhaupt nicht gut, ich war nämlich da auch mal. Ja. Und dann deshalb, was du eigentlich sagen wolltest, ja, und ich sage, Moment, ja. Ich will nicht jedes Detail eine Aussage machen. Ich wollte ein allgemeines Bild malen. Ja, und das ist übrigens ein Charakter von dem Gleichnis. Ein Gleichnis hat eine Hauptaussage, es malt ein allgemeines Bild. Man muss eben vorsichtig sein, nicht jedes Detail zu pressen und zu drücken in eine Korrelation. Aber ich meine, so ist es. So ist es. Darin besteht die Differenz. Im Endeffekt geht es darum, wie harmoniere ich am besten die Vielzahl vor mir liegender Bibeltexte. Genau, dann musst du von deinem eigenen Gewissen vor Gott überzeugt sein und musst sagen, welche Seite harmoniert es denn besser? Ja, wer lässt die Schrift am besten für sich sprechen?
Könnte ich mir ja auch das
Aber wie willst du es?
Du hast eben von Beziehung gesprochen.
Ja.
Gott will zu jedem seiner Kinder persönlich reden.
Ja.
Und das ist so ein Thema, da würde ich das versuchen zu suchen, ob Gott dir dazu was erklären will und sagen will. Weil das andere ist Religion. Warum soll überhaupt Sünde vergeben bekommen? Warum überhaupt? Es geht darum, Gott zu nahen und dass wir seine Stimme hören, also eine direkte Kommunikation mit ihm treten.
Aber warum sollen wir Sünde vergeben, anderen gegenüber, wenn wir das beide nötig haben?
Er hat das nun mal Jesus im Gebet, in dem Gebet, gesagt, dass es so richtig ist. Und das ist die Frage, wie möchtest du das jetzt? Annehmen oder nicht, weil es besteht ein Zusammenhang. Es gibt Leute, die sind krank, weil sie nicht vergeben können. Die fassen das so in sich hinein, weil sie nicht vergeben können. So schrecklich wie das ist. Also das macht das jetzt mal ganz von den Frommen drumherum mal losgelöst, wo man sieht, wie wichtig es ist, irgendwann an den Punkt zu kommen, auch zu vergeben. Und die Bibel ergänzt das, finde ich.
Das Vater unser, der uns vergeben uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Wie würdest du dieses Gebet in deine Auslegung für Römer 1
Wie meinst du das jetzt? Weil meinst du
so das Gebet, Vater unser ist ein tägliches, ich sage mal, ist ein tägliches Gebet.
Ja. Richtig. Ja, ja, ja.
Genau das ist es. Wenn ich nicht von Gott gelernt habe, ja, was diese Vergebung mir gegenüber bedeutet, ja,
ja,
und ich nicht die Bereitschaft habe,
ja,
diese Vergebung auch weiterzugeben an meine Brüder und Schwestern,
ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hat aber ein bisschen. Das stimmt. Hat ein bisschen was an. Die Frage von Winston geht ein bisschen in eine andere Richtung. Die Frage von Winston.
Wenn ich nicht die Bereitschaft habe, dann würde ich bitte, vergib du mir, Vater, mein Unglück, den ich fortwährend anstelle, so wie ich die Bereitschaft habe, das, was ich von dir gelernt habe, in meinem Alltag anzusprechen und dem anderen, der mir gegenüber.
Was anderes. Winston fragt, wenn ich jetzt Winston fragt, muss ich überhaupt noch fragen, vergib mir meine Schuld? Lass mal jetzt den zweiten Teil weg. Eigentlich müsste ich sagen, das bete ich einmal und jetzt bete ich nur noch, ich danke dir, dass meine Schuld vergeben ist. Ja? Ich verstehe die Frage sehr gut, ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, eine rechtliche Deklaration, dass Gott dich gerecht sieht, Gott übersieht ja dabei den Fakt nicht, ja, dass wir eigentlich nicht wirklich gerecht sind in unserem täglichen Alltag. Sondern es ist ein Negieren der Strafe, weil Christus sie schon getragen hat.
Bedeutet ja aber nicht, dass nicht Gott trotzdem in unserem Leben arbeitet und dass trotzdem die Einstellung der Vergebung trotzdem da sein muss. Ja. Ich denke, das ist einfach, es ist diese Balance, die man halten muss. Ja. Also zum Beispiel der Kolosserbrief sagt, dem Vater Dank sagen, dass Christus uns qualifiziert hat zum Erbe. Das heißt, Danke sagen heißt, ich danke dir Gott, das Erbe ist heute schon mein. Ja. Das heißt, Gott will, dass ich mit dieser Kühnheit komme, ja, und sage, ich weiß, das Erbe ist mein. Sonst sage ich nicht Danke, sonst sage ich vielleicht, hoffentlich. Ja. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir sagen, aber trotzdem ist dieses tägliche Vergeben, dieser Prozess des Einsehens von Schuld und von Fehlern und des sich vor Gott demütigen, gehört zum Prozess dazu. Wenn du das nicht machst, glaube ich, dann bist du nicht wirklich gerechtfertigt.
Dafür hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben, ja? Der in uns wohnt und der uns prüft, ja? Und der uns hinterfragt und unser Handeln hinterfragt. Ja? Und dem gegenüber sind wir rechenschaftsfähig. Ja? Und ich finde, man hat genug damit zu tun, wenn man sich um seine eigene Engstirnigkeit, eigene Bildhaftigkeit, die man sich aufgebaut hat, wenn man die hinterfragt, als nach anderen zu gucken und zu sagen, ah, das ist falsch, was sie machen. Ja? Weil ich sage ja, ich darf es stehen lassen, wie das Weise auch schon zur apostolischen Zeit gemacht haben. Wir lassen es einfach so laufen, ja, und sehen, was daraus wird. Ist es aus Gott, dann dürfen wir da nicht widerstehen. Ja? Ist es nicht aus Gott, dann wird es vergeben.
Und das gilt für moralische Ansprüche, die Gott stellt? Ja, dem würde ich wahrscheinlich nicht so zustimmen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir gerecht in Anführungsstrichen richten. Nicht im Sinne von verurteilen, aber Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit. Ja? Und ich habe sehr wohl lass uns mal ein Beispiel geben. Eine Freude über jetzige Rechtfertigung. Ja? Und das ist ja dieses, was heißt noch, ich meine, ich weiß, Rechtfertigung ist so ein, wir haben damit so ein, ist noch kein Konzept, ja? Das musst du mit Leben füllen. Ja? Diese Idee ist, dass Gott will, dass wir nach Hause gehen, ja, zu wissen, ich weiß, ich werde meinen Erlöser sehen. Ja? Ich weiß, ja? Es hängt nicht an mir. Letztendlich hängt es nicht an mir. Es hängt an ihm, was er getan hat. Ja? Es ist mein. Und gleichzeitig diese innerliche Zerbrochenheit vor Gott, täglich unser Leben vor ihm sich widerspiegeln zu lassen und zu sagen, sprich, dein Diener hört. Ja? Wie kann ich dir wohlgefälliger sein? Ja? Wo habe ich es verpasst, wohlgefällig? Das ist beides, gehört beides dazu. Absolut. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Ist es ja auch, gibt kein Verhalten.
Ist aber wahrscheinlich nicht haltbar. Ich meine, die Idee, dass Matthäus einen Brief schreibt mit so einer sinnlosen Information drin, ja, die ja eigentlich für niemanden mehr relevant ist. Nee, was? Naja, das stimmt nicht ganz, ja. Die Idee aber, dass hier ein Apostel einen Brief 28 Kapitel verfasst, ja, um nur historisch was aufzuschreiben, was Jesus zwar gesagt hat, aber jetzt null Relevanz mehr hat, weil er jetzt ja gestorben ist, ja, das lässt sich für mich ein bisschen schwer schlucken. Ja. ich glaube, ich glaube eher, das, was hier... Ist ja richtig. Ist ja richtig. Genau.
Also das ficht das eine, ficht das andere. Ich packe doch trotzdem gerecht. Auch wenn ich einen Unfall baue, habe ich trotzdem noch meinen Autoführerschein.
Doch, in dem Fall heißt es straffrei. In dem Fall heißt Gerechtigkeit heißt straffrei. Der Römerbrief beschreibt deinen Zustand jetzt. In der fünften Minute. Doch. Die Sache ist, dass im Moment der Bekehrung, die uns in der unsichtbaren Gerichtsverhandlung, Gott sagt, Freispruch. Ich sehe dich von jetzt an als einen gerechten, perfekten Menschen. Das ist meine Beziehung, wie ich dich sehe. Ich habe dich rechtlich in einen Status eines gerechten Menschen hochgehoben. Rechtlich. Ich weiß, dass Gott weiß, dass das praktisch längst nicht so ist. Ja. Aber rechtlich hast du den Status vor Gott. Jetzt schon. Das ist die Idee. Und die Idee kommt ja jetzt auch, guck mal, jetzt kommt noch, der Vers 27. Wo ist denn dann das Rühmen? Ja? Die Idee ist dahinter, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, ja, gibt es irgendetwas, wo ich sagen kann, Gott, ich danke dir, oder Gott, bin ich nicht toll, dass ich das geschafft habe. Ja? Und Gott sagt, null. Ja? Es, den Status der Gerechtigkeit, den hast du komplett, 100%, allein und ausschließlich nur durch meine Gnade Geschenk gekriegt. So dass alles Rühmen direkt zu Gott geht. Ja? Rühmen ausgeschlossen heißt ausgeschlossen für Menschen. Alles Rühmen zu Gott. Durch dich habe ich es. Ja, wie wir das praktisch ausleben, das kommt noch, ne? Aber du heißt Matthias? Daniel, du wirst, es wird ganz klar werden, wir sind noch nicht da, ja. Ich meine, im Kapitel 3 besteht die Möglichkeit noch, ja. Deshalb nimmst du auch keiner übel für den Vorschlag, ja. Aber im Kapitel 5, wird es ganz klar. Im Kapitel 5 heißt, da wir nun, jetzt, gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, das ist in Vergangenheit, haben wir jetzt Frieden mit Gott. Das heißt, Moni kann nach Hause gehen, sicher, dass sie heute Frieden mit Gott hat. Ja? Und sie weiß, sie ist im perfekten Frieden mit Gott. Woher hat sie ihre Gewissheit, dass sie heute im Frieden ist? Weil sie vor x Jahren, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann du dich bekehrt hast, ja, gerechtfertigt gesprochen worden ist. Das ist eine Vergangenheitsform. Also nirgendwo sagt Paulus, in der Zukunft werden wir gerechtfertigt werden, sondern es ist ein Ereignis in der Vergangenheit.
Ja. Das eine von, ja. Widerspricht auch nicht dem anderen, aber jetzt im Kapitel 3, was wir gerade gesagt haben, der Paulus erklärt ja die Theologie, die Logik, und da spricht er tatsächlich von einem Punkt, also von einer Gerichtsverhandlung.
Genau. Und die hat in deinem Leben bereits stattgefunden. Genau.
Widerspricht das auch nicht, was der Michael gesagt hat, dass wir noch in dem Prozess drinstehen und jeden Tag auch gewinnen und verlieren. Und wenn wir ab und zu auch verlieren und dann um Vergebung bitten, dann
absolut.
Heißt es nicht, dass wir verloren sind und wieder neu uns bekehren müssen.
Genau.
Es ist aber trotzdem ein Prozess.
Richtig. Na, Vorsicht mit Kapitel 7, ja. Ich versuche ja ein bisschen schnell hier durchzukommen, ja. Dass wir zu Kapitel 7 kommen. Ich glaube, in Kapitel 7 gibt es einige Überraschungen und ich hoffe nicht, ja, dass du viel über Kapitel 7 gepredigt hast. Ja, gut. Ich glaube, ja. Ich hoffe, lass mich einfach zum Abschluss für uns beten, ja. Dass das Gefühl von, wow, ich bin gerecht, bin bereits gerecht gesprochen, ja, dass wir das Gefühl von Gnade erleben, ja. Weil das ist so phänomenal, das ist so extrem phänomenal, ja, dass die restlichen Kapitel der Jude widersprechen wird, die ganze Zeit, der sagt, das kannst du nicht machen. Nein, das geht nicht, das ist zu viel des Guten. Dann hören die auf, gute Werke tun zu wollen. Nein. Ja? Und Gott sagt, doch. Ja? Habe ich schon gemacht. Ja? Das ist einfach so groß. Und ich will einfach zum Abschluss für heute beten, ja? Dass das in unser Herz fällt. Ja? Vater, du hast das einfach ganz oft gemacht. Ja? Zuerst hast du zum Beispiel im Epheserbrief aufgezeigt, ja, welche herrliche Berufung wir in der Zukunft für dich haben. Und dann hast du gebetet und hast gesagt, ich bete für euch, dass Gott euch geben möge, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis von ihm, dass ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Und Vater, das bete ich für heute Abend, dass wir von dieser Theorie der Gerichtsverhandlung nach Hause gehen und dass du in unserem Herzen eine neue Freude, eine neue Dankbarkeit bewirkt, dass es für uns nicht selbstverständlich ist, dass du uns aus großer, großer Gnade schon jetzt freigesprochen hast, die Gerechtigkeit Christi auf uns gelegt hast, die irreversibel ist. Vater, ich bitte dich, dass wir mit dieser Freude uns ins Bett legen können, dass wir sagen können, welch krassen Gott habe ich, dass er mich gerecht gesprochen hat. Wir haben dich ganz so lieb, unser Herr Jesus Christus, der Retter der Juden und der Retter der Heiden. Amen und Amen.